Frohes neues Jahr Podcast. Moin moin, hallo, herzlich willkommen im Jahr 2026 oder wie Kondisseure des Podcasts 1912, der es im Podcast sagen würden, im Aufstiegsjahr 2026. Wir sind gut drauf, wir haben richtig Bock. Neben mir sitzt Lukas. Happy New Year auch, Lukas.
Happy New Year an alle und auch an dich, Tobi. Dankeschön.
Danke, danke. Ja, also heute der große Hinrundenrückblick. Wir haben gedacht, ja, dann, was machen wir?
Januar? Hauptrundenrückblick.
Hauptrundenrückblick, ah, ja.
Der ist vom Mappen verkauft jetzt gerade die Restrundendauerkarte. Ja, okay. Und was das Gegenteil von Rest haben wir schon aufgerufen. Und ja, die Meinung, die dazu genannt wurde von einer Person, war Hauptrunde. Damit kann ich mich sehr gut anfreuen.
Nee, danke, der einen Person nehmen wir gerne an. Dann ist es der Hauptrundenrückblick an dieser Stelle.
Richtig.
Und ja, wir gucken mal, was halt 2025 ab Sommer so gelaufen ist. Nicht, was davor war, das interessiert uns nicht mehr.
Nee. Hat man auch gemerkt, so, wenn es nicht so gut läuft, dann machen wir diese Rückblicke nicht mehr, weil du ja aktiv gesagt hast, Rückrundenrückblick, nee, letzte Saison gab es nicht.
So ist es, genau. Das habe ich aktiv hab ich das ausgeschlossen, weil ich hatte mich während der Saison genug geärgert. Von daher brauchte ich das nicht nochmal in der Sommerpause dann auch haben. Gut, ja, wir gehen aber in altgewohnter Manie irgendwie vor, würde ich vermuten. Der Lukas hat wie immer knallhart recherchiert und gut vorbereitet.
Genau, cool, meine Meinung aufs Tableau gebracht.
Ja.
So wie ähnlich wie bei den Frauen, Hinrundenrückblick, können wir hier jetzt auch quasi über die gleichen Dinge sprechen, nur halt, ne, anderes Team, andere Mannschaft, und zwar, ne? Wir sprechen über besondere Spiele, diskutieren wir dann hier vielleicht auch so ein bisschen aus, was ist das besondere Spiel hier, was ist positiv und negativ aufgefallen, so ein paar honorable mentions natürlich noch, positive, negative Besonderheiten, und in guter alter Tradition gehen wir natürlich auch auf die ganzen Spieler ein und küren dann auch den Spieler der Hinrunde, wo ich mich noch schwerer getan habe als bei den Frauen.
Boah, Spieler der Hinrunde, haben wir auch, also
Hauptrunde, Entschuldigung.
Der Hauptrunde, ja, Spieler der Hauptrunde, ja, das ist ja, also ein offenes Geheimnis, dass ich ja logischerweise diese Kategorien zwar auch kenne, aber mich aktiv damit konfrontiert sehe in dem Augenblick, wo wir hier aufzeichnen, und dann denke, da musst du jetzt drüber nachdenken, wem du denn diesen Titel gibst. Ich bin immer froh, wenn du das dann halt am Anfang der Episode noch aufrufst, denn das gibt mir die Gelegenheit, darüber dann nochmal vermutlich so ungefähr anderthalb Stunden nachzudenken, bis wir an dieser Position dann sind. Und ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein hartes Brett.
Ja, es fällt, glaube ich, dieses Jahr auch am schwierigsten so in den ganzen Rückblicksfolgen,
würde ich mal sagen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil also vielfach hat sich bei mir immer ein Held der Mannschaft so ein bisschen rauskristallisiert.
Ja.
In diesem Fall ist es fast die Mannschaft, aber wir gehen nachher mal drauf an. Ja, wir fangen einfach mal an, wie du dir das vorgestellt hast, lieber Lukas.
Das ist sehr gut. Endlich mal, wie wir es so machen.
2026, new Podcast, new you. Also ja. Wie man sagt, new year, new me, sagt man immer.
Ja, ich verstehe. Ja, besondere Spiele, positiv, heim, auswärts, honorable mentions, ihr kennt's. Fangen wir mit positiv heim an. Mein positivstes, also ich nehme natürlich auch immer am liebsten Spiele rein, wo ich halt auch da war, logischerweise. Das ist bei den negativen Spielen nicht so, weil wir haben auswärts zweimal verloren dieses Jahr. Von daher sind Spoiler-Alarm beide, passt. Auswärts zweimal verloren, theoretisch mit Landespokal dreimal, aber ist ja.
Hier geht es um die Saison, nicht um den Pokal.
Ja.
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und auch seine eigenen Podcast-Folgen.
Genau, deswegen nehmen wir dann die Spiele mit rein. Du hast ja, glaube ich, auswärts gar kein Spiel gesehen, theoretisch.
Also du aktiv auswärts seiend? Nee. Nein, ja. An der Glotze habe ich vielleicht wohl ein bisschen was hier und da mal gesehen, tatsächlich, aber aktiv auswärts gewesen bin ich nicht.
Hm, ja. Ja, ich war auch gefühlt weniger als so sonst so, aber ja.
Das würde ich unterschreiben sogar. Also alleine, was ich so mitgekriegt habe von deiner Warte aus, wie du unterwegs bist, warst du weniger unterwegs.
Ja,
zumindest weniger unterwegs zu ersten Herren, so muss man es vielleicht auch sagen.
Ja, Frauen war auch wenig.
Ja, aber du hast
ich glaube, gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, doch, ja. Biene, aber okay, das kann man nicht als Auswärtsspiel zeichnen.
Naja, du hast aber tatsächlich eher dann hier ein Frauen- oder ein U23-Spiel mitgenommen, genau. Anstatt nach auswärts zu fahren.
Ja, so ist halt, das ist so gefühlt ist heim immer wichtiger als auswärts, und sei es dann ein anderes Spiel, aber ja, manchmal hat man auch Bock, auswärts zu fahren, das ist ja auch eigentlich immer ganz schön, aber so die ganz große Auswärtsfahrt, so wie letztes Jahr immerhin Lübeck mit dem Sonderzug, das fehlte dieses Jahr, von daher, ja. Gut, kommen wir zum Heimspiel, Drochtersen-Assel habe ich mit reingenommen als erstes Spiel, weil das war auch so ein sehr wildes Spiel insgesamt, ein 3-2-Sieg nach 1-0 Rückstand, nach, ich sag mal, Foul-Elfmeter in der ersten Minute und einem eigentlich sehr, sehr dominanten SV gegen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 3. Doch, da sind Erster, wir Dritter, irgendwie so, vielleicht, oder war Oldenburg da auch schon wieder noch Erster, ich weiß nicht genau, da ist man in dieser in unserer Liga ja immer nicht ganz so sicher, was ist jetzt mit verschobenen Spielen, mit ausgefallenen Spielen, wer hat am meisten die Tabelle gerade oder nicht. Aber ich meine, dass Drochtersen da Erster war und wir dann auf Platz 3. Und dann haben wir eigentlich mal gezeigt, wer spielerisch die Nummer 1 in dieser Liga ist. Und ich glaube, dieses Spiel ist da eigentlich so das beste Spiel dafür, weil wir haben Drochtersen Asse schon in seine Schranken gewiesen spielerisch. Die haben vielleicht auch aufgrund des frühen 0:1 eigentlich mehr dafür getan, Gegner, Spiel und Schiedsrichter auf seine Seite zu bringen, indem man versucht, das Fußballspiel generell einzustellen und halt viel ja, Spiel zerstören, viel, ja, ich wollte das Schauspiel sagen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt dafür zu sorgen, dass das dann halt viele Unterbrechungen halt sind und durch kleinere Fouls dann irgendwie dann immer gelbe Karten zu provozieren und so. Ja, Meppen hat sich da auch gut drauf eingelassen, muss man fairerweise auch sagen. Es gab viele gelbe Karten, die meisten waren auch verdient. Aber ja, es war in der Phase schon ein schwieriges Spiel, aber ein hochdominantes Spiel unseres SV, auch wenn es bis zur 90. Minute sehr, sehr eng geblieben ist. Man hat, ich muss selber nochmal nachgucken, wann die Tore so gefallen sind. Ich meine, dass sie zwar zu einem psychologisch immer recht wichtigen Zeitpunkt gefallen sind, aber das 1-1 war, glaube ich, noch recht früh, genau, 1-1 in der 15. Minute, dann, ja, 45. Minute, man ist doch mit 2-1 in die Pause gegangen, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, ich dachte ehrlich gesagt, dass das 1-1, obwohl ich auch gar nicht gesagt, 1-1 ist früh gefallen, aber gut, egal, ist schon ein bisschen länger her, aber trotzdem, das Spiel bleibt immer noch drin, so, man geht nach Rückstand gegen einen sehr, sehr starken Gegner, spielerisch sehr, sehr stark eigentlich, in die zweite Halbzeit, hat da auch sehr, sehr viele gute Chancen, hat maximal Chancenwache betrieben. Ich glaube auch nach dem, ich überlege gerade, war das nach dem 3, nee, nach dem 3-1 müsste ja schon fast das 2-2 gefallen, aber man hätte das Spiel, glaube ich, auch 4-5-1 gewinnen können. Chancenwucher ist auch so ein bisschen das, was man in dieser Saison immer noch anlasten muss. Aber ja, man hat in der zweiten Halbzeit eigentlich selten das Gefühl gehabt, dass man sich da noch was, dass dieses sehr, sehr knappe Spiel noch aus der Hand gegeben wird. Mhm.
Ja, ich kann dem viel abgewinnen und ich finde die Diskussionsgrundlage, naja, DA spielt mit uns da oben, ne? Das ist einer der Top 3 Mannschaften, also natürlich unter uns, die es im Augenblick nicht anders geht in dieser Liga, aber trotzdem halten die sich wacker oben mit dran und dann kann ich gut verstehen, dass du sagst, so, wir haben jetzt hier mal der Liga gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, keine Frage, auf jeden Fall. Das Erste, woran ich gerade gedacht habe, als ne, hier besondere Spiele heim und sowas, alles das war tatsächlich das Spiel gegen Schöning, das wir zu Hause gehabt haben.
Ja.
5-1, weil ich das noch so als leichten Befreiungsschlag im Hinterkopf habe, denn wir kamen da gerade von der Mini-Durchstrecke quasi raus. Zum einen haben wir gegen Oldenburg 0:1 verkackt.
Ja, zu Hause, ja.
Und dann haben wir, genau, zu Hause, ja. Und dann haben wir gegen Altona 93, wo du halt im Vorfeld gesagt hast, ja, das ist ja eine lockere Partie, was will Altona 93 hier 4-4 gespielt,
ja.
In einem sehr, sehr obstrusen, merkwürdigen Spiel.
Ja,
war es wirklich. Was wir vielleicht ja nachher auch nochmal irgendwie aufs Tableau bekommen. Und die beiden waren halt just davor. Und dann ziehst du halt Schöning mit 5-1 irgendwie ab. Das war irgendwo Ende August. Da habe ich gedacht, ja, das ist halt schon zumindest der Gradmesser, dass man gesagt hat, hier oben hat es jetzt gerade Klick gemacht, die Mannschaft weiß jetzt, welchen Weg sie laufen muss. Und nichtsdestotrotz will ich auch noch kurz erwähnen, weil ich glaube, das ist halt auch so ein Stück weit die zweite Erinnerung, die mir sofort dann halt in den Kopf geschossen ist, ist unser letztes Heimspiel gewesen. Und zwar auch gegen Altona 93, nämlich so ein bisschen die Revanche dann für das 4-4, was wir da verbockt haben, dass wir 6-1 aus dieser Saison aus dem Stadion getragen haben oder aus der Hauptrunde, also das Stadion mit dem 6-1 abgeschlossen haben. Also ordentlich nochmal was für die Tordifferenz getan haben und uns halt auch die Punkte so gesichert haben, dass dankenswerterweise, nachdem Oldenburg ja auch noch ein paar Federn gelassen hat, wir jetzt oben auf der Tabellenspitze überwintern dürfen und das auch in ganzer Ruhe. Denn wir können in Ruhe sagen, wir sind auf jeden Fall 3 Punkte vorne und nicht dieses, da kommen ja noch welche, die haben da irgendwelche Spiele und dann weiß ich nicht, wie viel hast. Nein, wir haben 3 Punkte mehr, egal was passiert, gegenüber dem nächsten.
Wir können jetzt das sagen, was Oldenburg uns immer gesagt hat, als wir so geredet haben.
Ja, genau. Und jetzt ist es halt echt mal einfach angenehm und charmant und dann ist halt so strapaziös lang, wie diese Winterpause auch ist, denn wir haben ja im Januar auch noch nichts mit dem Fußball am Hut, außer dass wir jetzt hier sprechen.
Wir haben nicht mal im Januar irgendwas mit Trainingslagern am Hut, weil das Anfang Februar ist.
Das ist erst Anfang Februar und dann geht's Ende Februar geht es irgendwann wieder los und bis dahin ist halt Stillruther See.
Ja, 1. März ist das erste Heimspiel erst wieder. Also wir haben, glaube ich, 2 Auswärtsspiele und Schöning ist auch noch irgendwann. Also ja, es wird noch anstrengend.
Ja, genau. Also erstmal raus, raus, raus und dann können wir zu Hause, 1. März, dann können wir schon wieder kurze Hose anziehen.
HSV 2, glaube ich.
Ja,
Wahnsinn. Das ist richtig in Erinnerung. Wir spielen zweimal relativ nah beieinander gegen HSV, erst gegen Hannover 96, das müsste, glaube ich, das erste Spiel diese Saison tatsächlich sein. Auch unangenehm, wenn man sich noch ein bisschen an die spielerischen, an die Sperren zurückruft und so. Man war ja dann froh, dass man Schöning hatte, wenn man Sperren absitzt. Und dann haben die gesagt, nö, irgendwie Pilzbefall im Rasen und so. Ja, ja, okay, natürlich glauben wir euch das alles, liebe Schöninger, ist klar. Und dann jetzt hast du die Sperren.
Geht einer vorbei und schmeißt ein paar Champignons auf den Rasen.
Ja, genau, ja. Reicht manchmal.
Und, ja, offenkundig aber Champignons dritter Wahl. Ich meine, ist ja Schöning.
Okay, also das erste Spiel müsste Hannover 96-2 sein, ist auch noch, das Hinspiel war relativ unangenehm und eine zweite Mannschaft kann man immer schlecht einschätzen, da kannst du mal schön 6-0 gewinnen, dann kann sich aber auch mal schwer tun. Von daher Sperren, Senga, See hier und Schmidt, fällt mir da, sonst glaube ich, die haben wir 3 Gelbsperren und eine Gelb-Rot-Sperre sogar.
Ja.
Irgendwie sowas. Naja, wir werden es dann sehen. Ist noch ein bisschen hin. Bis dahin ist dieser Podcast wahrscheinlich auch schon in Vergessenheit geraten.
Ja, genau.
Von daher ist das alles, ja.
Ich würde diese Situation aber ganz kurz gerade nutzen, denn wir haben ja gerade noch mal kurz festgestellt, es ist noch weit hin bis zur nächsten Folge. Und in der Hoffnung, dass halt der ein oder andere direkt aus dem Verein uns zuhört, herzliche Einladung. Also wenn einer von den Spielern oder so Bock hat, kommt gerne vorbei. Wir quasseln mal mit euch. Ich habe da tatsächlich einen besonders auch im Auge, worauf ich Bock hätte. Mhm. Da gucke ich mal, ob wir da noch irgendwie drankommen können.
Okay, da bin ich aber sehr gespannt.
Ich behaupte auch, dass es einer unserer Stammhörer ist, den ich häufiger beim Einkaufen mal treffe. Also von daher, oder
okay, vom Schlager. Grüße.
Ja, ja, okay, ja, genau. Interessant. Wenn du Bock hast, dann schreib uns doch einfach mal an und komm vorbei.
Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber ich bin mal gespannt, was du mir nach dem
Podcast sagst. Vielleicht hat sein Vater auch schon für den SV geschaut.
Okay, das macht es einfacher.
Das macht es enger. Das ist die ganze Kiste ein bisschen enger. Also von daher, wenn du Bock hast, sag Bescheid.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst pöbeln wir dich irgendwann an.
Wobei, das funktioniert nicht immer so gut, habe ich so gehört.
Nee, das geht.
Honorable Mention habe ich noch aufgeschrieben. 2-0 Phoenix. Diese Notizen sind schon ein bisschen älter übrigens. Man kann natürlich echt viele Spiele nehmen. Ne? Heimspiele sind ja doch viel Spektakel so. Dann hast du ja schon das 6-1 gegen Altona erwähnt, 6-0 gegen HSC und so. Aber meistens ist es eigentlich immer so, Heimspiele,
das die... Was wir nicht gesehen haben, ne? 6-0 gegen HSC, da waren wir nämlich bei der unerträglich langen Torsten Schreder da.
Ja, richtig. Ist so. Ja, deswegen da, du hast Schöning schon erwähnt, Lübeck 3-1 geschlagen. Ich zähle jetzt mal ein paar auf. Jeddelo 4-0 und so zum Zeitpunkt noch umgeschlagen. Wären wahrscheinlich auch gute Wahlen gewesen. Ich habe trotzdem Phoenix genommen, weil ich noch in Erinnerung habe, dass das halt so auch so ein Spiel auf Augenhöhe war, sehr, sehr eng war zur Halbzeitpause. Dann in der Halbzeitpause der Rekord, sag ich jetzt einfach mal, gebrochen wurde, was Torwandschießen angeht. Und danach hat dieses Spiel eine Wendung genommen, die so ein bisschen auch gefühlt, so ein bisschen eine Phase gepasst hat, wo wir einfach unschlagbar waren, so nach dem Motto. Ich habe gerade noch mal im Kicker noch mal nämlich kurz reinguckt und da stand dann noch 16-0 Tore aus den letzten 4 Spielen und das stimmt, das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig parat, aber das passt vielleicht auch deswegen ganz gut rein, wo wir dann halt nicht nur hoch gewonnen haben, sondern auch 0 gewonnen haben, schön Fußball gespielt haben und halt auch sehr viel dominiert, auswärts wie zu Hause haben wir die Gegner weggeballert und so und ja, das war dann dieser Abschluss auch mit einem unfassbar schönen Tor von Ersin See hier, sei auch nochmal erwähnt, an der Stelle aus 25 Metern in Winkel das Ding getreten. Deswegen noch so ein kleines bisschen hängen geblieben, dieses Spiel. Und ja, Phoenix Lübeck, auch so ein Kandidat, der gerne immer aufsteigen will, wo sich auch immer jeder fragt, okay, man stelle sich jetzt mal diese absurde These vor und ihr seid tatsächlich auf Platz 1 und dann, ja, dann weiß man es natürlich nicht. Und das ist dann halt auch so ein Ding. Aber ja, sie sind trotzdem, trotz großem Umbruch, auch immer oben mit dabei. Und da muss ja auch gute Arbeit geleistet werden. Das darf man dann auch mal zu würdigen wissen. Und ja, haben uns im letzten Spiel sehr schwer getan, haben wir 0-3 verloren gegen die und hatten eigentlich so quasi gar keine Chance. Und in diesem Spiel hat man sich so das so ein bisschen, wieder mal eine gute Phase, jetzt auch gegen einen guten Gegner, dann verdient gewonnen. Deswegen kleine honorable Mention an der Stelle. Und ja, kommen wir zu den negativen Sachen. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, du hast Altona und Schöning gesagt, das waren wahrscheinlich so deine Spiele und Ornables. Oder hast du noch ein besonderes Spiel, was du eben rausheben möchtest?
Naja, das ist insgesamt natürlich auch eine schwierige Kiste. Wir reden ja jetzt von den Heimspielen irgendwie, ne?
Ja, ja.
Und also für mich logischerweise ist eine der krassesten Negativen natürlich das 0-1 gegen Oldenburg, ja. Was dir gleich ganz am Anfang der Saison ja noch diesen heftigen Dämpfer gegeben hat, wo du nämlich gedacht hast, ich meine, da bin ich ja auch nicht müde geworden, das immer wieder auch im Podcast zu erwähnen, wenn du halt tatsächlich mit dem Anspruch, der ja auch ausgerufen wurde, was auch vollkommen richtig ist, kann man ja alles 100 Mal wieder erwähnen, dass wir halt aufsteigen wollen, in diese Saison gehst und dann halt eine doch eklatant schlechte Leistung gegen Oldenburg da auf den Platz gebracht hast. Ich meine, gut, es ist gegen nur
eklatant schlechte Oldenburger, muss man
auch sagen. Gegen eklatant schlechte Oldenburger, das auch noch, das wollte ich gerade sagen. Man muss so gut halten, dass sie auch nicht gut gespielt haben, aber das hilft uns halt nicht. Es ist umso schlimmer, dass du dann halt mit 0-1 da vom Platz gehst und deinem Aufstiegserzfeind Nummer 1 und deinem Liga-Erzfeind Nummer 1.
Zu dem Zeitpunkt, ja, Liga-Erzfeind, ja, Aufstiegserzfeind war ja, zu dem Zeitpunkt sind, noch gar nicht
ja,
so sicher.
Wir sind ja am Anfang der Saison, das ist, also gut, also auch von außen drauf betrachtet, selbst wenn Oldenburg die drei Spiele davor oder was weiß ich nicht alles zu 10-0 verkackt hätte oder sowas alles, ja, sind sie trotzdem weit oben dabei, weil der Anspruch, den Oldenburg auch hat, ist kein anderer als den wir haben.
Das ist
zumal total richtig, ja, auch die ganze Stadt ausruft, wir bauen hier einen neuen Puff für euch, ne, nur damit ihr irgendwo vernünftig spielen könnt. So,
ja,
ne?
Also,
neues Stadion, Entschuldigung, ich wollte das nicht,
okay,
also nicht zu despektierlich sagen. dann ist ganz klar und ganz deutlich und der Anspruch des Vereins muss auch da liegen, um halt auch Politik, Wirtschaft, statt zu zeigen, es macht Sinn, dieses Geld ins Stadion zu stecken, denn hier schlummert der Profifußball. Und dann gegen halt eine solche Gurkentruppe noch gurkiger zu spielen.
Ja, war wirklich, es war glaube ich, das schlechteste Spiel dieser Saison, würde ich mal fast sagen, so spielerisch
mich,
einfach. Ne?
Definitiv, das ist für mich, also das war so der Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, lass uns die Bücher zumachen, hier ist Feierabend.
Spieltag 4,
da habe ich schon, aber also wirklich, also das, was du gesehen hast, da habe ich die Schnauze schon richtig, richtig voll gehabt. Ich meine, da bin ich auch nicht müde geworden zu sagen an der Stelle, weil das hat nichts mit dem Ausruf zu tun von wegen, wir wollen hier auf jeden Fall aufsteigen und sowas alles. Ich weiß noch ganz genau, dass da halt nicht aktiv die Diskussionen da waren, aber schon der Klingelton irgendwo im Hintergrund war, wie lange bin ich mal da, wo noch Trainer im Mappen sein würde.
Aber jeden Punktverlust so, das wird auch so in der Rückrunde so sein.
Richtung Ende der Hauptrunde war das, glaube ich, nicht mehr so. Aber
komisch, weil alles gewonnen wurde.
Ja, und wie auch, ne? Aber ich meine, also da sind alle Kritiker komplett verstummt, aber dass du nach der schlechten Rückrunde davor und dann halt mit so einem Start diese Frage in den Raum geworfen hast, ist logisch. Und das passt halt einfach nicht zusammen. Es passt auch nicht mit dem zusammen, wie die Vorbereitung gelaufen ist, wie das Training davor gelaufen ist, weil du gesagt hast, okay, wir gehen hier sauber und schick rein. Aber am Ende des Tages, das habe ich ja damals auch gesagt, ist halt der Klassenunterschied. Wir sind mittlerweile eine Mannschaft, die wirklich feinen Fußball spielt. Feinen Fußball im Sinne auch dessen, dass er halt taktisch und strategisch so gut ist, dass er halt in der dritten Liga bestehen kann. Nicht oben mitspielen kann, aber bestehen kann, wenn wir diese Leistung konstant aufrechterhalten, so wie es in den letzten Wochen vor Ende der Hauptrunde auch getan haben. Oldenburg, das sind eher so ein bisschen die Schnottrigen. Ne? Da sitzt der Bolzplatz-Fußball noch ein bisschen mehr drin und das hilft dir in dieser Liga häufiger mal als die feine Technik und die feine Strategie. Das haben sie halt während der ganzen Saison auch ständig wieder bewiesen, leider.
Ja,
stimmt. Und am Anfang der Saison, wo wir beide aufeinander getreten sind, waren die beiden Mannschaften weder in die eine noch in die andere Richtung richtig eingestellt. Und deswegen ist es halt das reinste Rumgebolze gewesen, halt von unserer Seite auch, obwohl man versucht hat, das ein bisschen filigraner darzustellen. Und dann lässt du dich halt von noch schlechteren Oldenburgern einfach schlagen. Und das war bitter, bitter, bitter. Vor allen Dingen, das war ja halt auch einfach ein knappes 0-1, was Oldenburg nach Hause gefahren hat. Und umso schlimmer ist es. Ich glaube, wenn wir die Punkte geteilt hätten, wäre auch immer noch keiner zufrieden gewesen. Aber das hätte sich nicht so mega Messer im Rücken mäßig angefühlt, wie das 0-1, das Oldenburg noch geschossen
hat. Ich glaube, in irgendeiner Parallelwelt gibt es ein 18-irgendwas, der VfB Oldenburg-Podcast.
Ja.
Und die reden so über das 0-2, das letzte Spiel halt. Und so reden die über das Spiel, glaube ich. Weil ich glaube, so ist es auch. Und die würden natürlich sagen, ja, Meppen ist ja oben, aber die werden das Havelse machen und mit 6 Punkten wieder absteigen. Gut, Havelse hat 9 Punkte, glaube ich. Schweinfurt hat 6 Punkte, ist tatsächlich der Zeitpunkt. Aber ja, so, glaube ich, werden die da auch drüber reden. Weil es ist viel richtig, was du sagst. Allerdings ein bisschen, also ich habe es ja auch als negativ, weil was soll man sonst nehmen, außer das einzige negative Spiel. Und es ist halt sehr viel richtig.
Ich finde halt auch, ja, ganz kurz reingesprungen, du kannst halt auch über Altona 4-4 reden, dass das halt ein negatives Spiel ist.
Also, als auswärts gewesen. Okay, du könntest über 2-2 gegen Hannover 96 reden, das ist noch nur entschieden gewesen. Ja. Wir haben, glaube ich, noch ein Spiel zu Hause nicht gewonnen. Das ist alles verrückt. Aber ja.
Gefühlt,
Gefühlt waren viele Spiele. Ja, Kickers Emden war auch noch 2-2.
Was war auch noch so ein Spiel?
Ich guck mal schnell durch, ja, ob ich da was finde.
Ja, ich habe aber, möchte dem aber zugutehalten, und da ist Fußball vielleicht auch so ein bisschen, und da dürfen wir uns auch so ein bisschen vielleicht an die eigene Nase packen. Allerdings ist eigentlich fast egal, was man sagt, man kriegt es immer aufs Brot geschmiert, egal. Das ist halt das Problem, glaube ich, wenn du jede Woche sprichst und nicht einmal irgendwie vielleicht nur alle paar Wochen mal, dann ist das, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, da etwas, ja, anders drauf zu gucken, aber man muss dem Ganzen auch mal ein bisschen Ruhe geben, so, weißt du?
Ja.
Was du ja gesagt hast, spricht ja sowohl was über die Saison als auch über das Spiel. Zu dem Zeitpunkt hat noch viel nicht funktioniert,
ja,
es war noch viel schwierig, man hat aber nicht gesagt, wir müssen jetzt schon irgendwie handeln, sondern wir sind auch ein bisschen besonnen und wir geben dem wie Trust in the Progress und so. Das wäre ja schon, also wir haben ja auch in der letzten Saison halt in der Rückrunde schon gesagt, also mein Geduldsfaden wäre nach dem Todesfeldespiel zu Hause definitiv schon gerissen, was Lukas Biniermann angeht und in die neue Saison zu gehen. Ich wurde dann halt auch durch Kommentare da auch so ein bisschen drüber auf hingewiesen, ja, einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben und so. Das ist halt immer so die Sache, ruhiger bleiben, Stefan Krämer, ruhiger bleiben, Thorsten Frings, ruhiger bleiben,
Rico Schmidt.
Ja, oder Rico Schmidt, ja, oder halt sowas. Dann hast du halt auch die gegenpoligen Dinge gesehen, du hast die Entlassung von Adrian Alipo mitgekriegt, du hast Sonnenkönig Ernst Middendorf mitgekriegt und so. Ja, was ist da jetzt das Richtige, ne? Und worauf trustet man? Und im Endeffekt muss man dann halt sagen, und da darf man dem Vorstand jetzt auch ruhig auf die Schulter klopfen, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es halt einfach gut.
Ich will, ja, vollkommen richtig. Ich will dazu auch nur noch eben sagen, weil du ja uns, die Kritik an uns ist dann ja auch nicht verkehrt. Ich will nur sagen, dass wir bei der Besprechung des Oldenburg-Spiels nicht verlangt haben, bin jemanden vor die Tür zu setzen oder sowas alles, sondern nur erwähnt haben natürlich, dass die Rufe wieder lauter werden.
Ja, klar,
also
klar.
Da, ich finde, da waren wir halt sehr, sehr zurückhaltend für unser Format, die wir dann doch halt gerne dann einen rauspöbeln, so ungefähr. Sondern da haben wir auch noch gesagt, ja, wir warten
das
nochmal ab. Aber das fühlt sich halt nicht gut an. Und die Emotion, die ich vorhin geschildert habe, die habe ich ja nicht eins zu eins im Podcast gegeben, sondern das waren die ich im Stadion zu meinem Sitznachbarn rechts neben mir, welcher ja du bist, leider lauthals kundgetan habe, weil das Gefühl einfach dann in dem Augenblick so gewesen ist.
Ja, das ist auch, ja, ich verstehe schon. Es geht ja auch darum, also wir haben ja auch die Folge mit Lukas Biniermann aufgenommen und so, und da hat er ja auch viel Sachen erzählt. Gut, das haben nur wir gehört. Das hat ja draußen niemand gehört durch falsche Soundeinstellung meinerseits. An dieser Stelle nochmal gesagt. Er hat ja viele richtige Sachen erzählt und das besänftigt mich ja dann auch immer. So, man ist halt schnell auf 180, Fußball ist Emotionen und so. Und da will man dann auch eigentlich, du siehst halt irgendwelche Probleme und wenn die in deiner Sicht nicht angegangen werden, dann denkst du, ja, da muss ja irgendwas gemacht werden. Aber Trainer, Stab sieht ja sowas ähnlich und wird dann versuchen anzugehen und manchmal klappt es, manchmal nicht. So ist dann Fußball halt. Ja,
das Problem,
was jetzt diese Saison viel anders gelaufen ist, kann man im Vergleich zur letzten Saison wenig sagen. Kritiker würden jetzt aber sagen, ja, jetzt hat er vernünftige Spieler hingestellt bekommen.
Die haben vielleicht auch ein paar richtige Leute eingekauft, muss ich sagen. Also das sowieso. Ich finde, die Verstärkung, die gekommen ist, aber da kommen wir ja später noch zu, wenn
wir sagen. Kommen wir gleich noch zu. Machen wir die Spiele da erstmal fertig ist.
Ja, genau. Man muss einfach nur, ich glaube, sagen, das Problem an dem Oldenburg-Spiel ist einfach wirklich, du hast halt in dem Augenblick einfach eine schlechte Mannschaft gesehen, die nicht richtig eingestellt war. Es hat noch nicht funktioniert. Alles gut. Ich meine, du hast in der Vorbereitung schon eine gefühlt besser eingestellte Mannschaft gesehen. Das war halt das, was, glaube ich, schon so ein bisschen was im Kopf ausgelegt hat.
Derbys gegen Oldenburg
sind auch
nicht immer wild für uns.
Keine Frage. So, und das Problem dann ist aber einfach nur, das ganz neutral betrachtet von oben drauf, und ich hoffe, da geben sie mir recht, würden sie niemals tun, aber da geben sie mir vielleicht doch recht, dass die Oldenburger in dem Augenblick einfach noch schlechter gespielt haben.
So.
Und wenn du da dann diesen Punkt auch noch abgibst,
das ist schwierig. Ja, Oldenburg, was man Oldenburg leider auch fairerweise auch sagen muss, und das tut einem, glaube ich, als SVM-Fan, Spieler und allem weh, die können Derby einfach besser als wir.
Ja, das ist grundsätzlich. Die
Statistik sagt ja. Die Statistik sagt ja, das letzte Spiel sagt nein. Ich würde auch sagen, das Landespokalspiel sagt eher nein. Aber das ist halt auch wieder der Progress, der da noch nicht so richtig war. Und die letzten Jahre ist dann egal, ob Biniermann, Alipur, ne, ist beides gut. Alipur hat auch einen Derby-Sieg immerhin geholt, 3-2 Sieg, aber dann haben sie beide krachende Niederlagen noch geholt. Und jetzt, ja, das 2-0 war ein deutlich souveräneres Spiel als das 3-2, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so spektakelig war wie das 3-2. Aber gut.
Ja, Derby-Siege hin oder her. Ehrlich gesagt ist mir die Oldenburg-Statistik da nicht so wichtig. Hauptsache in der nächsten Saison können wir die Statistik gegen Osnabrück ein bisschen aufpolieren.
Ja, genau. Ja, ist richtig, genau. Also ich kann auf ein Derby gegen Oldenburg dann auch verzichten, wenn es dann darum geht, dass wir gegen Osna spielen müssen, dürfen, wie auch immer man das nennt, ich weiß es nicht genau. Ja, gut, dann kommen wir mal auswärts zu den Spielen. Über Oldenburg haben wir jetzt schon mehr als genug gesprochen, deswegen spreche ich jetzt erstmal über Oldenburg. Positiv, ein 0-2-Sieg am Arschweg, manchmal habe ich da irgendwie Aussprechprobleme.
Mensch.
Am Marschweg, genau, so heißt es richtig, genau. Ein Freitagabendspiel, Rekordspiel der Regionalliga Nord, 10.000 Peoples durften sich dieses Spiel angucken. Nicht mehr, weil abends dürfen da aufgrund Lärmschutz oder Sichtbehinderungsschutz, ich weiß, keine Ahnung. Also da darf, nee, ist ja logisch, wenn es eine Zuschauerbeschränkung ist, dann muss es wohl Lärmschutz sein. Also die haben ja das Stadion an der Autobahn, wie jeder weiß, eigentlich diesen Podcast hört, denke ich mal. Aber ja, das für Freitagabend oder für Abendspiele generell ist dieses Stadion, was glaube ich irgendwie 14.000 irgendwas fasst, und das damit das größte Stadion in der Regionalliga Nord ist, so viel Service sei auch noch mal gegeben, nur auf 10.000 begrenzt. Ich gehe davon aus, dass 14.000 wahrscheinlich nicht ganz reingekommen wären, wenn diese Beschränkung offen wäre. Ich schätze mal, aber 11.000, vielleicht sogar 12, hätten es definitiv sein können. Ungefähr 2.000 Meppner waren da, mit also auf Heim- und Auswärtstribüne konnte man schon sehen, dass da der ein oder andere dann vielleicht neutral gekleidete Meppner dann auch da war. Und der Gästeblock war sehr voll mit 1.500 Ausverkauf, würde ich mal so tippen. Also beide Bereiche waren offen. Und das war ein Spiel, über das wir eigentlich schon auch sehr, sehr ausführlich gesprochen haben. Das müsste eigentlich noch die letzte Folge, Spieltagsfolge gewesen sein. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Es war von Anfang an ein Spiel, was diesen Lauf wahrscheinlich auch genommen hat durch dieses 1:0 durch Olli Schmidt. Dieses sehr, sehr geile Tor, sage ich jetzt mal, also leicht abgefälscht, über den Spann gerutscht, glaube ich, vom Oldenburger, dann in Winkel, so eine Bogenlampe in Winkel, knapp im Winkel eingeschlagen, also runtergegangen, wie man so, würde ich eher sagen, dann. Und danach ein Spiel, wo man einfach sagen muss, Hochleistungsfußball war es definitiv auch nicht, aber Derby auf beiden Seiten sehr gut angenommen, würde ich schon sagen. Aber wie gut wir Oldenburg im Griff hatten, zeigt sich in der zweiten Halbzeit einfach. Ich glaube, auf beide Halbzeiten zusammengefasst würde ich schon sagen, dass Oldenburg maximal eine oder zwei gute Chancen hatten. Keine Riesenchance. Die beste war noch nach dem Freistoß, die er verdeckt Pünd gut gehalten hatte noch. Und wir hatten auch nicht viele Chancen. Fairerweise muss man das auch sagen. Also bis zum 2:0 hatten wir nicht viele Chancen. Aber ja. Diese Effektivität, wir haben über Chancenwucher diese Saison schon sehr, sehr viel gesprochen und werden mit Sicherheit auch noch sprechen. In diesem Spiel haben wir einfach aus bis zum 2:0 aus zwei Chancen oder zweieinhalb Chancen zwei Tore gemacht. Danach hätten wir eigentlich noch 4:0 gewinnen müssen, weil allein aufs Tor zu laufen und dann den Ball verstolpern, ja, das passt irgendwie auch so ein bisschen in diese Hauptrunde bisher. Aber wie wir dieses Spiel gezogen haben, dann war es halt noch ein Auswärtsspiel. In Oldenburg, Freitagabend, Flutlicht. Dieses Spiel hat da auch dafür gesorgt, dass ich zum ersten Mal bei Amazon Music einen Song gekauft habe. Und ja, das alles spricht schon dafür, dass das ein ziemlich denkwürdiges Spiel war.
Ja, ich würde das 1:1 so unterschreiben. Da du das jetzt genommen hast, habe ich nochmal eben geguckt, was wir vielleicht noch dazu erwähnen könnten. Und dann wäre das ein September-Spiel. Der glorreiche Saison-September, September-Saisonsmonat, keine Ahnung was, weil da haben wir halt ordentlich was für die Punkte- und Tabellenstatistik getan und wir waren nämlich in Bremen, bei Bremen 2 und haben die, also an die Wand geklatscht, ist halt, glaube ich, noch zu wenig gesagt, mit 0:6. Das heißt also, das ist, glaube ich, das toreffizienteste, sage ich mal, für uns toreffizienteste
Auswärtsspiel auf jeden Fall der Saison. Und Wochenende auch, weil die Frauen haben am gleichen Tag 8:0 zu Hause gegen Barbein gewonnen,
genau. Das war wild, ja. Ja, ich weiß noch, da war irgendwie so zeitgleich und die haben ein Tor geschossen. Ja. Dann machen wir auch noch eins. Wir haben ein Tor geschossen, dann machen wir auch noch eins. Genau, die Szene erinnere ich mich nämlich noch. Und das war halt ganz nett anzusehen, auch wenn es halt so im Nebenticker lief, sage ich jetzt mal. Aber da hast du deine dominante Stellung auf jeden Fall mal deutlich nach vorne geprescht. Und auch da angezeigt, wo dein Anspruch ist. Und den hast du halt im ganzen September auch gut verteidigt. Da ist noch
das 4:0 war diese Sache mit den 16:0 Tore. Das ist das.
Das Wochenende, ne?
Also der September ist hier 16:0. Also 4:0 gegen Jeddelo, 2:0 gegen Phoenix und dann 4:0 gegen HSV und 4:0 gegen 6:0 gegen Bremen. Das müssten dann 16 Tore irgendwie sein.
Ja, der HSV fällt leider auf dem 31.8.
Ah, okay, schade. Okay, aber
bei 12-1 wären wir dann.
Okay, aber was das Phoenix, mein
Honorable, 1, Entschuldigung.
Mein Honorable Mention abgeschlossen war ja mit Phoenix und das war halt diese 16-0 Phase und okay, dann war es halt nicht September, aber das waren diese vier Spiele. Nee, genau,
also gegen Norderstedt haben wir auswärts 1-2 gespielt.
Souverän, das heißt, gewonnen,
Gegentor, genau. Ja, aber ein Gegentor bekommen, deswegen ist es der September wäre nur 14-1.
Ja,
das ist natürlich nimmst du das Spiel peinlich. Raus und dann den Pokal halt auch, also bis zum Pokal war es dann halt tatsächlich 12-0, ja.
Okay,
ja, stark. Nee, 16-0, Entschuldigung.
16-0. Mhm, mh. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Über Oldenburg brauchen wir nicht mehr reden. Negativ habe ich ein Spiel genommen, weil ich habe auswärts, die einzige Niederlage, die ich dann auswärts noch gesehen habe, war das Landespokalspiel. Und darüber reden wir natürlich nicht, weil wen interessiert der Landespokal? Außer wenn wir über die Spieler sprechen natürlich. Dann interessiert uns der Landespokal vielleicht auch noch ein bisschen. Aber klar, haben wir auch drüber geredet. Möchte ich jetzt nicht so gerne in Erinnerung holen. Was ich mir in Erinnerung hole, ist ein Spiel, was ich witzigerweise gar nicht gesehen habe. Deswegen vielleicht kannst du darüber sprechen, aber wir reden vielleicht auch über ein anderes Spiel, ist mir dann auch wurscht. Aber es ist halt das einzige Spiel, was wir in der Saison auswärts verloren haben. Und das ist halt Flensburg. Und das ist 5-3 Niederlage. Ich weiß noch, dass ich da auf dem Weg in Urlaub war. Und gerade das meiste im Ticker dann nur gesehen habe, in der Bahn in Holland. Und dann habe ich dann immer mal gesehen, oh, hier Phoenix,
Flensburg,
Weiche Flensburg, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2 und dann 3-2, ja. 4-2 und dann denkt man sich, what the fuck geht da ab, nebenbei im Forum gelesen und da ist ja schon die Hölle wieder ausgebrochen und da hat man ja auch so gedacht, okay, das Trainerdiskussion ist wieder voll on fire. Ja,
also zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch zu Recht, also das Spiel habe ich einigermaßen tatsächlich verfolgen können, also deswegen kann ich da wohl zu sagen, das war schlimm mit anzusehen, nachdem wir jetzt gerade eben halt diesen September so hoch gelobt haben und du dann halt im Oktober angekommen bist, wo wir ja das Heimspiel leider wegen Thorsten Schäder verpasst haben und das halt so 6-0 ausgegangen ist und du dich halt echt ganz smooth gefühlt hast, weil du gesagt hast, es geht ja so weiter wie letzten Monat, dann fährst du nach Flensburg hin. Du merkst es halt, also das Gefühl, was halt auch da war, ist, ja, wir sind hier gerade der Klassenprimus, wir kommen hier gerade an und ich weiß, ihr wollt mit uns spielen, aber wir gucken mal, wie es läuft. Ja, und dann geht Flensburg halt nach vorne und ballert die da ein, zwei Dinger rein und dann bist du plötzlich im Hintertreffen.
Ich glaube, aus 4 Chancen dann, 5 Tore gemacht
oder ja, so. Ne? Und dann, ja, dann wird geackert ohne Ende, ja, und der
Verein. Acker ist, glaube ich, auch das Richtige.
Ja, ja, ist es auch. Also das war halt auch kein technisch schickes Spiel oder sowas alles, das war
Grenzwertig,
das war anstrengend anzusehender Fußball. Das war wirklich anstrengend anzusehender Fußball. Es hat auch keinen Spaß gemacht an der Stelle. Also es ist nicht so dieses feine Füßchen, was wir vielleicht im letzten Spiel davor gesehen haben. Und dann kommt Meppen wieder ran und du kriegst ein gutes Gefühl. Zack, und die ballern einen rein und alles fühlt sich wieder etwas leichter an. Und dann bolzen sich da, also wie in so einer ganz, ganz, ganz schlimmen Schlacht, die Flensburger wieder nach vorne. Das war ein ewiges Hin und Her. Und bis zum kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss oder sowas alles, wenn ich mich richtig erinnere, hätte das auch noch in unsere Richtung kippen können, wenn man das alles stabil gehalten hätte. Aber nein, dann überrennt uns Flensburg nochmal, da geht das Ding 5-3 aus und danach bist du halt schier frustriert. Dass die Diskussionen im Forum und da halt über den Trainer losgegangen sind, ist halt nur insoweit zu erklären, als dass halt das nichts, aber absolut gar nichts mit den Leistungen zu tun hatte, die du in den 5 Wochen davor gesehen hast. Fair und ehrlich, jetzt aus der Fernperspektive betrachtet, natürlich auch dem geschuldet, dass der Gegner dir was ganz anderes abverlangt hat, als das, was du den Wochen davor gesehen hast. Denn das war halt wirklich, das war brutaler Rugby-Fußball, sage ich jetzt mal, der da irgendwie von Weiche Flensburg, also der war nicht weich, das war ja harte Flensburg.
Ich weiß, ja.
Das ist ein Spiel, da bist du halt als SVM absolut nicht drauf vorbereitet gewesen.
Ja, und auf dem Platz auch nicht. Ja, keine Schwimmflügel mitgehabt, das richtig, war auch noch, das war auch noch das Problem. Ein Spiel, was, also ich gehe mal davon aus, der Platz in Schöning ist besser zu bespielen gewesen als der Platz in Flensburg, aber gut.
Zumindest wenn ein Pilzsammler vorher da war.
Von daher, ja, es war am Schütten und spätestens in der zweiten Halbzeit, aber dann wird natürlich kein Schiedsrichter mehr sagen, jetzt sagen wir es noch eben ab. Die kürzeste Spielabsage, die ich noch letztes Jahr mitgekriegt habe, war zu Hause gegen Reden, wo selbst der Kunstrasenplatz wegen Frost nochmal abgesagt oder noch für unbespielbar erklärt wurde. Aber ja, das war dann auch so ein Spiel, was man auch sagen muss. Was du gesagt hast, richtig, die Spiele davor waren nicht so eine richtige, so ein richtiger Gradmesser. Dann hast du, glaube ich, in der Defensive ein bisschen umgebaut oder nicht mehr umgebaut, hast nicht die Stamminnenverteidigung eingesetzt. Und das sorgt natürlich dann auch immer, wenn es nicht funktioniert, für große Kritiken logischerweise. Und ja, das, ja, das Pünti, glaube ich, ist ja auch noch Torfehler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann, wie gesagt, diese Effektivität von Weich. Ich weiß noch, ich habe Jonas hab, vom Bremer SV, mit dem wir auch schon einen Podcast aufgenommen haben, sagt er auch, was ist mit euch denn los? Wir haben vor zwei Wochen oder letzte Woche gegen die gespielt und das war gar nichts. Und das beschreibt, glaube ich, Flensburg auch so ein bisschen, weil Flensburg ist so ein Hop- oder Top-Team. Da kann es halt mal sein, dass so ein 5-3 gegen den Drittliga-Aussteiger geht, aber die können halt auch 0-3 zu Hause gegen den Absteiger in die Oberliga hinkriegen. Ne? Also das sind so Sachen, das ist so ein Ding. Oder hier, ich glaube, ein Spieltag später haben sie gegen Oldenburg zur Halbzeit 3-0 zurückgelegen, aber es wurde dann auch nochmal eng mit 3-2 und so. Also ist dann vielleicht auch so ein Ding, dass Flensburg ja schwieriges Pflaster ist. Aber wie gesagt, Lernprozess, wenn es so wie bei dem Oldenburg-Spiel, wenn es danach besser wird, kann man da rückblickend drauf betrachten und sagen, ist es vielleicht nochmal gut, dass sowas passiert ist. Mhm. Ja, naja, vielleicht, aber sind das dann auch entscheidende Punkte, die fehlen. Das sind so Sachen, das kann man dann erst am Spieltag 34 bewerten. Ja. Und ja, gucken wir dann weiter. Deswegen. Honorable Mention habe ich noch Altona aufgeschrieben. Ja, das einfach, haben wir weil, es schon so, erwähnt. Weil es so crazy war, ja. 4-1 zurückgelegen mit dem Kacktor des Monats, des Jahres, der Saison noch. Wo wir dann, also auch eine Sache, wo wir dann 2-0 zurückgelegen haben, dann 2-1 wieder rangekommen sind, haben wir gedacht, geil, in der zweiten Halbzeit rasieren wir die richtig weg, dann fällt das 3-1 direkt und das 4-1 und dann hast du eigentlich die Hoffnung fast schon komplett rausgenommen aus diesem Spiel und dann wird innerhalb von 2 Minuten nochmal auf 4-3 gestellt, das 4-4 fällt, das 5-4 ist gefallen, es wurde dann wegen Abseits zurückgepfiffen. Und ja, vielleicht für das Stadion, wobei das Stadion muss eher abgerissen werden, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dass die 2027 auch ein neues Stadion kriegen, dass da, wenn wir da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet hätten, weil der Gästeblock ist unter aller Sau, also ist vielleicht ein ganz schnuckliges Stadion für Heimfans, aber für Auswärtsfans ist das leider ein absoluter Trümmer, stehst, also unfassbar, du hast zwar Stufen, aber dann ist dazwischen nochmal, ja, 10 Meter Platz bis zum Zaun, dann hast du Tatanbahn drum und dann kommt nochmal irgendwann das Spielfeld, das heißt, ja, ist nicht schlimm, wenn es weg ist, ist zwar immer ne, historisch und bla und blub, aber für auswärts ist das Ding einfach ein Trümmer und von daher keine Schande, wenn es dann abgerissen wird. Ja. Ja, und das war auch so ein Spiel, ne? wenn wir gegen Oldenburg nicht verloren hätten, hätte man auf dieses Spiel noch zurückgeblickt und gesagt, hier siehst du, dieser eine Punkt, dass wir da noch zurückgekommen sind, der hat dafür gesorgt, dass wir gegen das Derby gewonnen haben. So ist es jetzt halt nur eine Fußnote in der Saison.
Ja.
Nun, ja. Das waren so ein bisschen die Spiele. Ne? Man kann andere Spiele nehmen. Das 6-0 beim Werder Bremen kann man logischerweise nehmen. Oder das 5-1 in Lübeck und so. Das sind alles so Spiele. Kickers Emden gar nicht erwähnt. Ne? Ich habe nämlich auch ein bisschen geschwankt, ob ich vielleicht hier noch das 0-1 gegen Kickers nehme. Aber da, also das erste Spiel, wo wir gewonnen haben, damals noch großer Aufstiegskandidat, Kickers Emden gewesen, von Trainern gewählt. Aber ich fand irgendwie, dass das auch 30 Jahre Fanfreundschaft und so wurde da ja auch gefeiert. Aber ich fand einfach, dieses Altona-Spiel hat als Spiel insgesamt mehr hergegeben durch dieses ganze Ding. Deswegen kleine honorable Menschen in dem Sinne. Gut, kommen wir dann noch zu positiven und negativen Besonderheiten dieser Saison. Da habe ich mir auch noch ein paar Notizen aufgeschrieben. Da können wir auch noch drüber reden, über alles Mögliche. Ich habe nur ein paar Stichpunkte gemacht und ja, mein erster Punkt ist, klarer Aufstiegskandidat.
Ja, das können wir jetzt auf jeden Fall so beschreiten. Ich glaube auch, dass das vor 3 oder 4 Spieltagen der Fall gewesen wäre, als halt Oldenburg noch über uns stand und auch noch ein Spiel noch in der Halde hatte und sowas alles, das bestimmt. Jetzt fühlte sich natürlich, wie vorhin schon gesagt, einfach ein bisschen besser an zu sagen, man hat es jetzt, das ist ja für mich so irgendwie das Wichtigste psychologisch gesehen, alles in der eigenen Hand. Das heißt halt nur, konstant die Leistung halten und schon ist man aufgestiegen.
Ne? Ja, so einfach ist es manchmal.
Ganz easy peasy. ja, und ich weiß nicht, wie viele Spieltage haben wir jetzt rum? 21 schon oder sowas, ne? Ich glaube, wir haben 21 Spieltage rum.
Kann das? Will ich nicht hundertprozentig ausschließen. Ich guck mal, was sagt die Tabelle? Die Tabelle sagt Spieltag 22.
Spieltag 22, eins haben wir noch nicht gespielt. Also 13 Spiele haben wir noch vor der Brust, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Und man muss mal so denken und denkt, Alter, 13 Spiele ist nicht so viel, mir noch zu viel.
Ja.
Da ist noch sehr viel Varianz drin, will ich aber gar nicht. Ja? Aber 13 Spiele heißt am Ende des Tages gut 39 Punkte draufrechnen, dann sind wir halt aufgestiegen. So muss es einfach sehen. ja, also ich hoffe halt sehr, dass das am Ende des Tages aufgeht. Ich nicht ganz uneigennützig, denn ich war jetzt zwischen den Feiertagen auf einem kleinen Doppelkopf-Turnier beim anderen in Meppen beheimateten Verein. Schöne Grüße an die Ausrichter da. Sehr, sehr gut, sagt dir nichts, ne, glaube ich dir. Aber tatsächlich war einer der Preise ein aktueller Derby-Star mit Unterschriften der Mannschaft. Und nichts Schöneres könnte ich mir vorstellen, als da ein kleines Display drum zu basteln und da dann halt Aufstiegssaison 2025, 2026 dann noch vorzuprinten. Ja, 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 ja. Von daher, Jungs, seht zu, dass der Ball noch ein bisschen mehr wert wird.
Ja. Das ist so die Aufstiegsprämie, die du dir dann ausgearbeitet
hast. Das wäre dann mein Aufstieg. Ich meine, ich habe sie ja selber auch erarbeitet, so ist es ja nur nicht.
Ja,
sie können jetzt halt nur.
Sind also auch dabei.
Ja. Ich bin jetzt gerade an der Börse damit, wenn du so willst. Ja, jetzt, ich habe den Ball jetzt da in die Aktien reingegeben. Sollten sie nicht aufsteigen, kann ich ihn auch wegwerfen
wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, gut, harte Worte dann nochmal zum Ende.
Ach, ja, nein, Spaß.
Spaß,
ja,
Spaß hier.
Spaß hier.
Ja, ich weiß doch.
Jeder in dem Bums hat Spaß.
Ja. Genau, Spaß hat auch gemacht die Auswärtsbilanz. Ist ja sowas, was immer, auch diese Saison häufig kritisiert wurde bei uns. Dass dann halt zu Hause.
Unrecht, ne? Wenn man halt genau drauf guckt, hat eigentlich immer zu Unrecht, ja.
Komplett zu Unrecht, weil Platz 1 der Auswärtstabelle zusammen mit dem Konkurrenten, mit die allerdings ein Spiel weniger haben, so viel sei fairerweise auch noch gesagt.
Die wieder.
Ja, die wieder, genau. ja, die haben ein Spiel halt auswärts, glaube ich, verloren und das müsste. Nee, stimmt gar nicht. Die haben jetzt ja ordentlich. Ja, gut, verloren könnte tatsächlich sein, aber die haben jetzt ja ordentlich Punkte gelassen jetzt. Aber nur. Ja, Auswärtsbilanz, Platz 1, wie gesagt, genauso, nee, ich glaube 30 Punkte weniger als zu Hause, aufgrund der weniger Spiele. Heimbilanz ist man, ein Spiel weniger als zu Hause, 3 Punkte weniger, das heißt, wenn man den Schöning gewonnen hätte, wäre das schön pari-pari gewesen. Aber so ist es dann halt, aber immer noch Platz 1 und auch so überzeugende Siege dabei gegen die Zweitvertretung, dann das 2-0 gegen Oldenburg, jetzt am Ende Kickers zu Hause geschlagen. Ein paar Brocken kommen natürlich noch, Phoenix.
Ich muss auch gerade sagen, ich habe gerade den Spielplan geguckt und gesehen, wir spielen am 14.02. zu Hause gegen Emden. Und ich habe gedacht, hä? Ich war kurz irritiert und dann habe ich gesehen, es ist nur ein Freundschaftsspiel.
Ja, genau.
Ich habe nur gedacht, das müssen wir nicht schon wieder, müssen wir dreimal gegen die jetzt?
Oder? So gute Freunde sind wir auch wieder nicht. Ja, nee, ein paar Brocken kommen halt auswärts auch noch, doch da sind Phoenix und sowas alles. Und noch andere, ganz viele andere Mannschaften, die Yellow kommt auch noch auswärts, wahrscheinlich schon, ja. Wir haben, glaube ich, Hinrunde.
Ernst ist noch nicht mit dem Bus angekommen.
Nee, sehr gut. Ja, der ist in Neuenburg geblieben, habe ich gehört. Ja. Ist ja dann um die Ecke.
Oh Gott, das will ich, ey. Ey, da habe ich auch schon wieder, das hat schon wieder gereicht für die Zeitung, um da einen Artikel draus zu machen.
Ja, ja, klar, wenn der Sonnenkönig, sich die Ehre ergibt, ist doch klar.
Ja, ja, genau. Wenn der Gott runtersteigt von seinem Olymp.
Ja, ja, da muss er mal, da muss man das doch kundtun. Ja, aber halt, ne, viele überzeugende Siege und halt auch gute Spiele gezeigt und deswegen darf man die Auswärtsbilanz, wo es ja halt die letzten, oder das die letzten beiden Jahre, letztes Jahr auf jeden Fall, aber das Jahr davor, weiß ich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig, ob wir da auswärts auch so große Probleme hatten, aber da hat uns noch so den Sprung nach ganz oben so ein bisschen verhagelt und diese Saison, ja, ist das vielleicht so ein bisschen der Grundstein, auf dem wir den ersten Platz jetzt aktuell so ein bisschen gefestigt haben?
Ja, was mir halt immer Sorge bereitet ist, also an alle Saisons, an die ich mich erinnere, sind wir immer schlecht aus der Winterpause rausgekommen.
Ja, das ist auch so, ne?
Das ist eine Sache, die wir diese Saison halt mal nicht machen müssen, da wäre schon ganz gut. Also das ist halt immer, wir hatten so einen guten Run und nachdem wir Oldenburg geschlagen haben, das Erste, was ich zu dir gesagt habe, eigentlich habe ich keinen Bock auf Winterpause, lass mal eben weitermachen, ey.
Ja, und ja, da hat man aber auch gedacht, ja, Schöning nehmen wir noch eben mit und dann gehen wir die wohl für die Pause mit den ganzen Sperren, die dann abgelaufen sind und ein paar Verletzte, die ja
nachdem die alle kaputt waren, hast du auch gedacht, gut, dass Pause
ist. Ja, richtig, ja. Aber ich verstehe schon, was du meinst.
Grundsätzlich habe ich keinen Bock auf Winterpause, immer, muss ich sagen.
Nee, an der Auswärtsbilanz haben wir so ein bisschen gearbeitet, dass das besser wird. An der Winterpause arbeiten wir hoffentlich auch dran, dass es besser wird. Woran wir nämlich auch gearbeitet haben, ist, dass wir jetzt enge Spiele ziehen. Das war auch letztes Jahr so ein Ding.
Das ist bei mir aber zum Beispiel im Kopf noch nicht angekommen. Ne? Also
wie viele Tore wir in der letzten Minute wohl gemacht haben, die Statistik hätte ich auch gern.
Ja, genau. Und normalerweise sind wir die Dinger immer fangen. Das ist halt so das Problem. Ja,
weißt das du, ist
jedes Mal, wenn es so knapp ausgeht, denke ich, das kriegen wir noch eine Fresse, das kriegen wir noch eine Fresse, das kriegen wir noch eine Fresse. Oh, wir ziehen es noch. Ja, ist ja Wahnsinn. Also das.
Ja, Norderstedt hast du vorhin schon gesagt. St. Pauli haben wir noch einen Punkt geholt, Kickers M noch einen Punkt geholt. Dann, das sind nur die Spiele, die mir jetzt gerade präsent sind.
Ja, reicht ja auch.
Also, ja, das sind aber alles.
Das reicht schon für knappe Spiele für mich.
Ja, und das ist 90. Minute alles. Ne? Normalerweise heißt es, reicht es ja auch in Anführungsstrichen schon, wenn du in der 80. das eine 1-0 machst oder so und dann dadurch ein Spiel gewinnst, dann hast du ja hier Oldenburg. 86. Minute müsste es gewesen sein, 2-0. Hast du dann das Spiel gezogen? Klar, wenn es 2-0, aber wenn dann das 1-0 fällt, ich weiß gar nicht, wann das erste Spiel gegen Kickers, wann da das Tor gefallen ist, aber ne, war auch in der zweiten Halbzeit, von daher. Ja. Das ist nämlich auch was, woran wir arbeiten. Auch eine Sache, die mir dieses Jahr positiver auffällt, ist wenige Verletzungen.
Als ich das auf zumindest bis zum Ende der Hauptrunde.
Ja, genau. Als ich diesen Zettel schon ausgedruckt hatte, da wurden die Verletzungen von Jonas Goldenstein und Niklas Natsch noch nicht bekannt gegeben. Aber das sind so die einzigen aktuell, die länger ausfallen. Adrian Lenz fällt ja die ganze Saison schon aus, hat ja auch seinen Vertrag jetzt aufgelöst, geht wieder zurück nach Spelle und hat wohl gemerkt, ja, in diese Leistungsdichte, da kann ich nicht mehr rein. Stechen ist, sozusagen ist ja als Newcomer. Ich kann das auch nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, dann gehe ich mal, er ist ja auch von Spelle gekommen, geht jetzt wieder zurück, wünsche ihm da auf jeden Fall alles Gute. Hat sich hier nie irgendwas zu Schulden
kommen. Nee, und der wird auch seinen Weg machen. Das ist ja ein guter. Das ist ja, ja, ja. Ist ja kein Schlechter, ist ja wirklich ein guter Spieler halt auch. Aber ein guter
Ergänzungsspieler für die Regionalliga, das heißt eigentlich ein Leistungsträger in der Oberliga, würde ich mal so tippen.
Definitiv, und ganz ehrlich, das ist ja halt einfach auch so, dass halt alles bei uns so eng gestrickt ist, weil wir wirklich eine sehr gut gepackte, stramme Mannschaft haben, die wirklich top drauf ist. Und da dann noch, wenn dir der 1% fehlt, dann bist du halt raus.
Ja, das ist leider.
Und das, was anderes ist es bei ihm, glaube ich, auch nicht. Das ist schon eigentlich, glaube ich, ein guter
Junge.
Alles, was wir gesehen haben
Spiel gemacht
von ihm. Ja, aber wir haben ja, also, er hat ja schon ein paar Spielminuten
gehabt. Ja, letzte Saison halt, genau.
Und aber da ist er wirklich ein guter gewesen. Und da wird er mit Sicherheit auch weiter aufrufen können. Irgendwie,
ja, hoffe ich auf jeden Fall, genau. Und auch gute Besserung natürlich an alle Verletzten.
Und Respekt an Jonas Fedel, der erste und einzige Kapitän, der jetzt schon fast anderthalb Saisons durchgespielt hat.
Ja, Wahnsinn.
Also mehr als anderthalb Saisons. Also mehr oder weniger durchgespielt, ne? Also kleine Aussetzer da mal rausgenommen oder so.
Aber kann man auch mal ein ganz großes Lob auch mal an unser Funktionsteam mal geben. So Fall. Athletiktrainer, Physiotherapeutin und so, Vanessa Blunk und Thorsten Kempel, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das richtig. Torben Kempel, irgendwie so.
Ich habe es richtig ausgesprochen. Da waren harte Wochen bei, mit 4 Spielen innerhalb von 10 Tagen und so. Ja. Alles, die Jungs da so lange fit zu halten, Respekt. Also da waren ja auch Spiele bei, wo ich gedacht habe, nein, die wirst du jetzt gar nicht ziehen können, weil irgendwann halt das Mojo raus ist aus der Mannschaft. Aber sie haben alles wieder reinmassiert, reintrainiert, so dass es funktioniert hat.
Und also ich glaube, das ist auch so ein Ding, man redet ja eigentlich immer so vom Bayern-Dusel, wenn er in der 90. Minute dann nochmal ein Tor fällt. Er hat ja mit Duseln so denen nicht so viel zu tun. Das ist ja, wenn du einfach fit bist, so, ja, wenn du über 90 Minuten.
Der Kopf muss auch noch da
sein. Oder sagen wir, wenn du über 100 Minuten rennen kannst, dann genau, dann ist der Kopf da noch in der letzten Minute da zu stehen, dann ist Abwehrfehler mal drin, Torwartfehler drin, aber wenn du dann halt selbst mit 96, fast 36, dann nochmal da stehst und das Ding reinmachst, das ist so ein Ding, das hat uns, glaube ich, auch den Drittliga-Abstieg herbeigebracht so ein bisschen, dass da halt dass auf da, Fitness dann, nicht ja, so viel.
Die letzten 10 Minuten nichts mehr ging einfach.
Ne? Richtig, genau. Und das ist halt so ein Ding.
Aber ganz,
das
ganz
funktioniert diese Saison.
Was du nicht rauslassen kannst, und ich glaube, auch da wird ganz gut im Hintergrund gearbeitet, ist halt dann auch die mentale Stärke in diesen Momenten. Denn ja, du kannst meinetwegen auch noch laufen. Ich sag mal, auch gerade irgendwie so beim Joggen oder sowas alles, wenn du da oder Radfahren oder sowas alles, wenn du da halt lange unterwegs bist und dein Körper eigentlich schon so nur noch Sparflamme brennt, der kann noch weiterfahren, aber deine Birne, die schaltet dann halt irgendwann aus. Und da dann halt auch noch den Fokus auf den Platz zu haben und ganz klare Sicht nach vorne zu haben und das Ziel vor Augen zu haben, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich glaube, auch ohne das da jetzt genau zuordnen zu können, da wird richtig gut im Hintergrund gearbeitet.
Ja, richtig, genau. Deswegen, also das Trainer,
das ist genau das,
was Funktionsteam
und schon in vielen Saisons gefehlt hat. Genau das, was du gesagt hast. Halt, also ich erinnere mich halt an viele Momente, wo unser jetziger Co-Trainer halt auch gerade in den letzten Minuten halt irgendwie noch Möglichkeiten gehabt hat, aber dann doch irgendwie so irgendwie schwach, flach nach unten raus war, sag ich mal. Und das dann leider ab und zu nicht mehr ausgereicht hat.
Ja, ich finde, das Trainerteam darf man ruhig jetzt auch mal positiv erwähnen. Wir haben es ja schon am Anfang ein bisschen gesagt mit Lukas Biniermann und so. Definitiv, er arbeitet sich auch aus den kleinen Krisen so ein bisschen raus. Und auch Putti, habe ich so das Gefühl, er hat ja in unserem Podcast auch mal erzählt, dass er so ein bisschen mehr für die Standard zuständig ist. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, es ist alles tutti frutti, es ist alles super geil.
Tutti putti.
Tutti putti, da ist auch noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal, aber ich habe da auch schon Schlimmeres erlebt. Und daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass das eigentlich jetzt gut funktioniert und dass da eine Einheit da ist, die jetzt auch, hat in Hand arbeitet und alles gut funktioniert. Klar, war letztes Jahr mit Sicherheit auch so. Das ist halt auch so eine Sache, wenn die Ergebnisse da sind, ne, dann spricht sich das alles viel einfacher. Dann funktioniert halt alles, was man probiert. Oder halt auch, wenn es mal nicht funktioniert, dann, wenn es dann die Spiele danach besser ist und so, ja.
Ich glaube schon, dass sie ihr Möglichstes tun werden, aber natürlich liegt halt auch so ein bisschen die Geschichte bei den Spielern jetzt gerade auch in dieser langen Pause. Das ist ja wirklich eine lange Pause, ne? Dezember, Januar, kaum was los. Natürlich werden die trainieren oder sowas alles, aber für viele ist, glaube ich, auch einfach wichtig,
Urlaub,
dass sie,
ne?
Ja, ja, dass sie halt aus der Winterpause jetzt zum Training nicht starten wie so ein Marcos Alvarez. Also, ja, genau. Nicht, dass wir da halt, dass da wieder von vorne zu viel aufgearbeitet werden muss. Da ist natürlich halt auch jeder
mit dabei. Das müsste, glaube ich, in der letzten Drittel der Saison auch manchmal so in Erinnerung zu haben, dass da auch drüber gesprochen wurde, dass der Laktattest, der auch mal gemacht wird, dass der unfassbar schlecht ausgefallen ist. Da war, glaube ich, was, ja. Deswegen, da hoffe ich dann auch. Aber wenn man so die Jungs sieht und so.
Letzte Saison, ne? Meinst du, ne?
Ja. Vorletzte, glaube ich, ne? Also Abstiegssaison.
Ja, letzte Saison, glaube ich. Ich glaube, letzte Saison auch schon so, dass er in der dass
die Laktat jetzt nicht so. Will ich nicht ausschließen, da habe ich es nicht mehr gekriegt. Aber ich bin mir recht sicher, wo du Alvarez gesagt hast, nicht an ihm nur festzumachen, logischerweise. Fälle,
nee, aber da war es
auch, aber da war's auch, auch ein Problem, dass da sehr viele Spieler sehr unterdurchschnittliche Werte haben, muss man sehr nett auszudrücken. Nee, deswegen, ich hoffe auch, wenn man so halt so ein paar Instagram-Videos sieht, ich folge ja den Spielern eigentlich so und so einen Ersin sehe hier, den sehe ich dann auch öfter mal beim Joggen und so im Dings. Also da wird schon neben dem hoffentlich auskurieren, was die sich alle verdient haben, die Jungs, wird dann auch dran gedacht, jo, es geht nächste Saison wieder los und dann wird da gearbeitet. Ja, negativ, ein paar Sachen gibt es tatsächlich auch. Chancenwertung habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe noch, haben wir auch drüber gesprochen, dass das vielleicht auch so ein Punkt war, wo wenn das tatsächlich noch ein bisschen besser wäre, dann hätten wir wahrscheinlich 10 Punkte Vorsprung und dann würden wir gar nicht über die nächsten beiden Punkte sprechen. Das ist nämlich eine, diese kleinen Schwächephasen, die wir hatten. Du hast ja gegen Oldenburg schon deinen Rant losgelassen, zu Recht auch, also zum Teil zu Recht. Also man kann es verstehen, sagen wir es so.
Wo sei es, die Böbe hier noch zusammen sind.
Nee, das ist schon so. Gerade nach schlechten Spielen, das Flensburg-Spiel war ja auch so, und so und dann halt so dieses 4-4 gegen Altona, da wurde ja auch noch gesagt, ja, wenn man irgendwie erst eine halbe Stunde vor Anpfiff auch erst im Stadion ist, ja, das sind alles richtige Sachen, die, wo hoffentlich einfach draus gelernt wird. Und wenn das dann halt alles so ist, dann ist ja auch gut.
Weil du kannst natürlich auch nicht alles erst eine halbe Stunde vorher im Stadion sein, das ist bei einer Profimannschaft für mich keine Ausrede, in Anführungsstrichen.
Nee, da wurde
also, viel echt mit klar.
Ach so meinst du das? Ja, nee, gut, aber das sind vielleicht diese paar Prozent, die dann auch irgendwie gefehlt haben.
Ja, weil,
ja, ist halt so. Fußball weiß ist vielleicht,
nicht.
Wenn weiß du dich halt zu spät aufwärmst, dann kann es halt sein. Wenn du dich, egal, als Sportler nicht aufwärmst, dann ist das halt so. Keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, das wäre dieses eine Ding, die Schwächephasen. Vielleicht, bestimmt werden wir auch in der Rückrunde ein paar Schwächephasen haben. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht so einfach durchmarschieren. Dafür ist Fußball einfach auch nicht.
Die Schwächephasen werden uns egal sein, weil die werden wir erst haben, nachdem die anderen die Schwächephasen gehabt haben. Weil wir wollen ja einfach, dass wir alle ohne Schweißperlen auf der Stirn diesen Aufstieg Ende Mai dann feiern können.
Und mit genau. Schon ja, und der andere Punkt, der ist in der Rückrunde dann vielleicht auch vorbei, in der Restrunde, Entschuldigung. Und das ist die starke Konkurrenz. Das ist eigentlich diese Saison in der Regionalliga Nord noch nie so gewesen, sage ich jetzt mal, dass da wirklich zwei Mannschaften oder in diesem Fall sogar drei, Jedlo nehme ich raus, da können die mir böse sein, aber über Jedlo brauchen wir
nicht reden. Sind jetzt schon 10 Punkte weg, oder?
Ja, kann wohl sein, ich weiß es nicht. Aber die hat man ja auch immer noch, als sie noch Erster waren, gesagt, oh hier, wie schaffen die das, dritte Liga zu spielen? Spoiler, gar nicht.
Ah, richtig. Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, gut, das haben wir immer gehabt. Ich meine, Havelse war halt auch so ein Verein, wo du gedacht hast, ja, die steigen doch niemals auf und die sind halt knallhart durchmarschiert da und so von da mit denen.
Ja, genau, ist durchmarschiert. Halt, das ist der Unterschied zu diesem Jahr, dass du halt eigentlich immer nur eine starke Mannschaft hast, Hannover 96, Havelse, von mir aus auch dann, als wir in der dritten Liga waren, wäre es bei Oldenburg ist ja hochgekommen einmal, die waren auch eigentlich klar Erster, dann Lübeck und so. Das ist halt eigentlich nur eine, maximal vielleicht zwei Mannschaften, die noch irgendwie mithalten können. Aber eigentlich zeichnet sich so ein ganz klarer Aufstiegskandidat schon recht früh ab in der Regionalliga Nord. Und ist eigentlich auch Regionalliga-typisch eher, würde ich mal sagen, dass da halt ein Durchstarter ist und die anderen so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei den anderen liegen ist. Kann sein, dass es da auch eng ist, aber gerade in der Nord ist es eigentlich so eine starke Konkurrenz von jetzt wirklich drei Teams, ist schon eher ein Novum.
Ja.
Und das ist natürlich bitter. Ich meine, klar, jetzt haben wir den festen Aussteiger. Da werden auch nicht nur der SV Meppen sich gedacht haben, wäre ganz gut, jetzt auch mal auf Platz 1 zu stehen. Und da wird da vielleicht auch so ein bisschen drauf hingearbeitet. Oldenburg, ja, letzte Saison eigentlich noch eher im unteren Tabellenfeld, lange sich befunden, hat sich dann hochgearbeitet. Und jetzt läuft es, lief es von Anfang an sehr gut für die. Drochtersen-Assel ist irgendwie immer oben mit dabei, aber für ganz oben hat es irgendwie nie so gereicht. Die einzige Enttäuschung, was so oben angeht, ist dann halt, ja, Kickers Emden, so fair und ehrlich muss man sein, waren ja, fand ich jetzt ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, dass die der Favorit von den Trainern waren, aber gut, da hat man vielleicht das Potenzial etwas zu hoch eingeschätzt und nicht die Entwicklung, die dann erst genommen werden muss, aber also gut.
Für mich wäre spannend, wir bleiben, ich glaube, worauf wir uns schnell einigen können, Zweierkampf wird es auf jeden Fall irgendwie bleiben, ich glaube schon, dass Oldenburg mit aller Macht versuchen wird, dran zu bleiben an der Spitze. Der Vorteil, den wir jetzt haben, wir spielen nicht mehr, also der Vorteil in Anführungsstrichen ist, wir spielen nicht mehr gegeneinander. Ja. Das heißt, du bist ja nur noch auf Punkte einsammeln Mission, wenn du den jeweilig anderen vielleicht als deinen stärken Konkurrenten ansiehst. Ja. Ne? Ich meine, das gibt dir mental halt ein anderes Feeling mit. Und doch, das ist ein Assel, ist halt so eine Kiste, da wird sich vielleicht nach der Winterpause zeigen, ob sie halt diese konstante Leistung noch weiterhalten können oder ob es jetzt doch einen Einbruch gibt. Da wiederum ist es aber so, da haben wir noch 6 Punkte Spiel vor der Brust, kurz vor Ende der Saison. Das heißt, und da kann man halt selber noch ein bisschen was selber leisten, ne? Ja, doch, das ist ein immer gefährliches Pflaster, ne? Aber gut, wenn du das dann nachher haben musst und haben
willst, klar, dann... Ja, logisch. Ja, mussten wir und wollten wir auch schon haben und da haben wir 2-1 verloren. Auch ein schlimmes Spiel gewesen, so für das Gemüt, so, weil 1-0 geführt in der 70. und dann noch in der 90. das 2-1 abgegeben, ne? Da in der Entscheidung. Aber doch, das darf man definitiv nicht aus den Augen lassen. Eigentlich gefühlt die konstantesten so auf die letzten Jahre gesehen. So einen krassen Einbruch hatten die eigentlich nicht so. Den hatten sowohl wir als auch Oldenburg. Und doch, das ist immer so ein bisschen im Fahrwasser der Favoriten eigentlich immer ganz gut mitgeschwommen, um mal die Metapher
zu bemühen. Ich bleibe einfach bei meiner Aussage, 13 Siege, dann haben wir den Aufstieg sicher.
Ja, klar. Also ich würde dir recht geben, dass einer wahrscheinlich so ein bisschen abreißen lässt.
Ja,
wer von Oldenburg oder Drochten das sein wird, weiß ich jetzt nicht.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit bei Drochten etwas höher.
Ja, möglich. Frage.
Der insgesamte Druck, also auch der rundumstehende Druck, der ist einfach auf Oldenburg wesentlich höher.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Alleine
wegen dem Stadionausbau.
Hat Drochtersen ja auch bekannt gegeben, dass da was geht.
Ja, gut. Aber das ist noch eine andere Hausnummer als das,
was Oldenburg hat. Ist richtig. Aber das ist halt so ein Stadion. Wir bauen ein Stadion für die dritte Liga. Das reicht ja dann erstmal, um vielleicht zu motivieren. Aber eine Sache, die vielleicht auch noch ein großer Punkt ist, wie verstärken die beiden sich jetzt in dieser aktuellen Winterpause? Oldenburg hat vor diesem Einbruch, diesen 4 Spielen ohne Sieg, schon bekannt gegeben, dass sie sagen, ja, auf dem Winter-Dingsbums Transfermarkt wollen wir noch was machen. Ich schätze mal, der Druck ist jetzt ein bisschen höher geworden nach diesen zum Teil auch sehr, sehr schlechten Spielen und unnötigen Punktverlusten. Was Drochtersen so macht, keine Ahnung. Was wir so machen, auch keine Ahnung. Eigentlich müssen wir nichts Großartiges tun. Ja,
genau, aber da können wir jetzt gleich noch drauf kommen, wenn wir halt die Kollegen einfach alle einzeln nochmal eben durchgehen. Und dann kann man ja tatsächlich sehen, ob man sagt, naja, das wäre eine Position, ob wo nochmal einer nachgeschärft werden könnte oder wo es auch Sinn macht, noch eine Verstärkung für die zweite Reihe zu holen oder
so. Ist so. Genau, kommen wir zu den Spielern. Da habe ich die gleichen Kategorien wie sonst auch immer. Und zwar ist wieder innerhalb dieser Kategorien ist jetzt keine Wertung drin. Die einzige Wertung, die wir nehmen, ist dann am Ende der Spieler der Hinrunde und diese, ja, also ich lese einmal vor, gute Leistung, aber Luft nach oben, konstant, Führungsspieler und wichtige Stützen und ohne Wertung. Das sind so ein bisschen die Dinger, die ich genommen habe. Und da sprechen wir jetzt mal drüber, ob das alles so sinnvoll ist, wie ich mir das aufgeschrieben habe oder halt auch nicht. Mhm. Und was du da zu sagen hast, würde mich auch sehr interessieren, weil das haben wir unabgesprochen wieder mal aufgeschrieben. Ich schniefe so ein bisschen, falls das tut mir leid an der Stelle.
Erkältungswetter, ich bin ja auch ein bisschen verschnupft, da müsst ihr leider mit klarkommen.
Müssen wir alle durch, genau. Deswegen da... ist es, wie es ist. So, gute Leistung, aber habe ich nur eine Person drin und das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend und das ist Julius Pünd. Okay. Julius Pünd, 21 Einsätze, 1920 Minuten, 2 gelbe Karten, 9-0 Spiele.
Ich finde das nicht so überraschend. Ich würde die Kategorie für ihn sogar tatsächlich irgendwie unterschreiben, denn er hat für meinen Geschmack wirklich eine Schwächephase gehabt. Also das, was die ganze Mannschaft irgendwie so nicht gehabt hat, hat er irgendwie wohl eine kleine Phase gehabt, wo er ein bisschen schlechter gespielt hat insgesamt. Was heißt schlechter gespielt? Aber ein bisschen unkonstanter irgendwie im Tor gewesen ist, ein bisschen unaufmerksamer ist und ein bisschen mehr durchgelassen hat. Was uns selber ja auch irritiert hat, weil wir das einfach von ihm nicht gewohnt waren.
Ja, das ist es.
Auch da ist vielleicht so ein bisschen der Höhenflug ihn dann zu negativ geworden, dass er halt viele 0-0-Spiele hatte und dann ging es plötzlich so ein bisschen da bergab. Da kann ich auch verstehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch das Flensburg-Spiel, wo der Ruf dann laut wurde, ob man nicht mal den Herrn Overbeck ausprobieren könnte und sowas alles. Am Ende des Tages macht Julius einen guten Job da. Ich möchte ihn auf der Position nicht missen, wünsche mir für ihn halt ein bisschen mehr Konstanz, lasse aber nicht dabei aus den Augen, dass er immer noch ein junger Spieler ist, der aber den richtigen Torwarttrainer an seiner Seite hat, für meinen Geschmack, muss ich sagen. Also der kann halt von dem alten Hasen Erik viel lernen und das tut er auch. Man sieht es in vielen Sachen, vielen Varianten, die er da tut, dass Erik sein Trainer ist. Und das ist auch gut so, weil ja. Erik auch einfach verdammt guter Torwart gewesen ist.
Ja.
Wenn du zu Julius nichts sagen willst, dann würde ich nämlich. Okay.
Ja, zu Julius sei, um mich da zu rechtfertigen, auch so ein bisschen. Da ist halt so diese Schwankung so extrem. Du hast ihn auf der Linie eigentlich so, hast du zum Teil Weltklasse, dann geht er raus, springt unterm Ball durch oder lässt den Ball flutschen und dann fällt er vor, dem Gegner vor die Füße. Das sind so Sachen. Das erste, gerade er ist ja vor 2 Jahren Torwart der Regionalliga geworden. Und das hat man so im Hinterkopf und denkt sich jetzt so, ach, das sind so Fehler, die kennen wir gar nicht von ihm. Und dabei meine ich nicht mal, was ich auch so kritisch schon öfter mal gehört habe, sein Torwartspiel quasi für den Spielaufbau. Glaube ich auch, dass das für ihn auch ein bisschen neuerer war. Ich finde aber, dass er das gut macht. Ich finde da nicht, dass das irgendwie da, also ich bin nicht er, also ich kann nicht mit ihm gesprochen, ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ist, was ihn irgendwie verunsichert, so dass er deswegen auf der Linie diese Fehler macht. Wenn es so ist, dann muss man da auf jeden Fall Alternativen finden, dieses Aufbauspiel anders zu machen. Weil ich finde, das macht er ehrlich gesagt gut. Da ist auch so eine Sache, das ist unser Spiel, wir stehen relativ hoch und dann brauchst du vielleicht einen mitspielenden Torwart, du hast manchmal auch Erik Senga, je nachdem, wie der Gegner dann anläuft, der dann den Spielaufbau vorantreibt, aber das, finde ich, macht er gut. Er sieht im Stadion halt manchmal wild aus, gerade beim Oldenburg-Spiel, erinnere ich mich noch dran, wo dann er dann auch mal ins 1 gegen 1 gegangen ist. Wenn das in die Hose geht, das ist natürlich bitter, aber meistens wird dann der Ball noch rausgepölt oder aufgebaut, ruhig, wie auch immer. Und das, finde ich, ist schon okay, wie es gemacht wird. Aber diese unerklärlichen Fehler auf der Linie, das ist man von ihm nicht gewohnt und deswegen machen auch 2, 3 Spiele dann eine sonst eigentlich sehr, sehr gute Saison so ein bisschen kaputt. Deswegen auch gute Leistung, die überwiegen auch definitiv, aber
ja. Das Problem ist ja, als Torwart stehst du halt alleine auf deiner Position und natürlich bist du da halt angreifbarer für die Kritik als, ich sag mal, in der Innenverteidigung, wo du das auf 2, 3 Schultern dann zu hieven hast, ne? Wo man nicht nur einem alleine vielleicht da die Schuld daran geben kann, wenn da irgendwas nicht funktioniert, weil als Torwart stehst du da halt. Und wir haben auch viel, glaube ich, ihn in Schutz genommen, immer in den richtigen Momenten, wo man gesagt hat, die Verteidigung hat da Mist gebaut, wie auch immer. Aber es gab halt schon einige Szenen in der Hauptrunde, wo er sich das ankreiden lassen muss. Und man gemerkt hat,
er weiß es auch mit Sicherheit.
Da ist ein bisschen innere Unruhe einfach da gewesen. Er hat sich vernünftig hingekriegt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich wüsste jetzt gerade keinen, den ich lieber in unserem Tor stehen hätte.
Nee, trotzdem, so viel darf man fairerweise auch sagen, ein offener Zweikampf für die Winterpause sollte ausgerufen sein.
Das ist, glaube ich, auch der Fall, ja. Gute Leistung, aber heißt die Kategorie und da würde ich jetzt einen gerne hochziehen, den du bei Luft nach oben hast. Und das kommt ja jetzt vielleicht auch für dich ein bisschen schockierend, denn du hättest eigentlich denken müssen, warte mal, Luft nach oben, das müsste doch für dich fast noch zu gut sein, wenn ich jetzt sage, Niklas Natsch. Niklas Natsch, am Anfang der Saison ein Spieler gewesen, wo ich gedacht habe, boah, nee, ja, nee, da werde ich nicht so warm mit, ne? Also andere würden da jetzt Mika Schulmacher nennen, ich muss da Niklas Natsch nennen, der mich aber mit konstant besser werdender Leistung im Laufe der Hauptrunde tatsächlich von seinen Qualitäten überzeugt hat, der noch nicht da ist, wo er sein kann, meiner Meinung nach, sondern der hat noch ein bisschen was mehr drauf, auch noch nicht zu 100% in dieses Zahnradgefüge reinhaut, aber mit dem, was er da tut, teilweise so frische neue Impulse setzt, dass er das Spiel wiederbelebt, wenn gerade nichts läuft und halt auch noch mal dazu beiträgt, dass halt Chancen kreiert werden, die wir vielleicht sonst nicht noch gehabt hätten in den letzten 15, 20 Minuten des Spiels. Und vielleicht auch so dazu beiträgt, dass halt meine knappe Kiste gezogen wird. Deswegen, Niklas Natsch, gute Leistung, aber da geht noch was.
Okay, aber Luft nach oben quasi.
Aber Luft nach oben. Ja. Ja, das, also Luft nach oben klingt für mich, also ist für mich halt von der Kategorie her ein bisschen heftiger als gute Leistung, aber genau.
Okay,
genau.
Das ist auch gemeint. Okay,
also gut. Ein bisschen, also finde ich, Luft nach oben klingt schlechter als gute Leistung, aber
ist. Ja, das
genau. Ist so. Und deswegen ist will ich ihn da halt ein höher setzen.
Ja. Um nochmal eben abzuschließen, Niklas Natsch, 15 Einsätze, 325 Minuten, ein Tor, 2 Vorlagen, eine gelbe Karte, 14 Auswechslungen und eine Auswechslung, genau. Ja, ich gucke dann auch so ein bisschen immer so auf die Leistungsdaten dann und da ist mir dann Luft nach oben, war mir für mich persönlich die richtige Kategorie, weil die guten Leistungen, ich meine, ein Tor und 2 Vorlagen sind schon in Ordnung für einen hauptsächlich Einwechselspieler, aber hat mir zu wenig gespielt für, dass ich da wirklich die guten Leistungen so wertschätze, dass ich das so sage.
Ja, natürlich, also ich sehe natürlich, was du aufgeschrieben hast, die Liste, die hier jetzt vor uns, und wenn ich da halt die Kollegen sehe, die ja mit draufstehen, ja, die wir ja jetzt gleich noch erwähnen, unter Luft nach oben, die da meiner Meinung nach auch beide zu Recht noch stehen jetzt, also die 2 auf jeden Fall, Da sehe ich ihn halt aber ein Stückchen weit besser als die anderen
beiden. Okay. Deswegen. Ich sehe den Kollegen, über den wir als Letztes sprechen, da am deutlich besten. Und den sehe ich am meisten Sprünge
auch hochheben.
Am meisten Sprünge machen. Ja, sprechen wir jetzt erstmal über Niklas Wessels, den ich auch hier drin habe. Das Problem, das Niklas Wessels diese Saison mal wieder hat, ist, dass er verletzungsbedingt sehr, sehr lange ausgefallen ist.
Ja.
Und deswegen kann ich ihn nicht mit guter Leistung bringen, weil er diese Leistung zu selten bringen konnte. Natsch ist jetzt verletzt, war aber über die meiste Hinrunde eher verfügbar. Niklas Wessels, 8 Einsätze in der Regionalliga Nord, 186 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, 8 Einwechslungen, ein Einsatz in der Oberliga. Okay, 8 Einsätze Regionalliga Nord. Ja, wahrscheinlich passt es, weil Landespokal wir da nicht gespielt haben.
Also
da muss man ein Einsatz Oberliga, 77 Minuten und 2 Vorlagen.
Da muss man vielleicht sagen, dass die Kategorien Luft nach oben bei Niklas Wessels vielleicht anders greifen muss als bei den anderen beiden Kollegen,
ja.
Luft nach oben sich zu beweisen.
Ja.
So muss es
kann
vielleicht
man sagen, bei Niklas.
Ja, ja genau.
Muss ja, es wir bei können Niklas ja, Wessels, da reden wir, sowieso, wir genau. reden ja ein bisschen, das ist schon okay.
Dafür ist es ja da. Also, dass man halt sagt, da geht es nicht nur um die Leistung, die der Spieler erbracht hat, sondern er hat es halt noch nicht darstellen können. Denn
genau.
Vergleichsweise, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, ist halt, um ihn direkt ins Spiel zu bringen, Stefan Rankic mit seinen 14 Einsätzen halt besser zu vergleichen mit Niklas Natsch, der 15 Einsätze gehabt hat. Ja. Und wenn ich mir jetzt Rankic und Natsch halt angucke, ist Natsch halt echt um einige Ecken besser, finde ich.
Das ist ja ist interessant, ja. dass du das sagst, weil
ja, hätte ich auch lange nicht gemacht,
glaube ich. Ja, 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 ich finde das ja auch okay. Ich will das auch gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich finde halt beide sehr, sehr vergleichbar auch, was das angeht. Oh, weil Rankic und Natsch beide das Problem haben, dass sie so unfassbar gute Leute haben, die vor ihnen gesetzt sind. Mhm. Wie willst du da so krass reinkommen? Rankic kannst du quasi nur bringen, wenn du ein knappes Ergebnis halten willst. Du würdest ihn eher nicht einwechseln, wenn du noch ein Tor brauchst, weil dafür sind andere Kandidaten klarer. Natsch ist es fast schon umgekehrt, aber vielleicht auch gerade nicht, weil Natsch ist eher der Techniker, da würde ich wahrscheinlich, das würde ich eher so sehen, den brauchst du eigentlich, wenn du jetzt noch 15 Minuten Zeit hast, sage ich jetzt mal, und dringend irgendwie auf tiefem Rasen noch ein Tor brauchst, ist Niklas Natsch vielleicht nicht der Richtige, der dann vielleicht ins 1 gegen 1 geht und eher technisch stärker ist, da brauchst du vielleicht einen, der auch mal dazwischen haut. Wäre eher Rankic wieder witzigerweise der Punkt, aber den würdest du offensiv logischerweise nicht einsetzen. Deswegen tue ich mich bei den beiden so ein bisschen schwer, auch so mit Blick auf die Restrunde, wo ihre Position ist. Beides eigentlich gute Fußballer. Rankic tut mir fast noch ein bisschen mehr weh, weil er letzte Saison eigentlich besser war und jetzt halt darunter leidet, dass ein Fädel und Spreckelmeier einfach so krass in der Innenverteidigung gesetzt sind, dass du da eigentlich kaum sagen kannst, ich rotiere mal.
Ja,
und fairerweise muss man auch sagen, das tut mir auch ein bisschen leid für Rankic, seine Spiele, die er von Anfang an gemacht hat, waren, glaube ich, Altona und, also ich muss ja nochmal vorlesen, glaube ich, oder habe ich das vorgelesen?
Ich habe 14 Einsätze gesagt, 505 Minuten, ein Tor, eine gelbe Karte, 9 Einwechslungen und eine Auswechslung.
Ja, ich glaube, die Spiele, die er über 90 Minuten gemacht hat, waren Altona, HSC und Flensburg. Kann aber sein, dass er gegen Flensburg ausgewechselt wurde, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig.
Dann hat er natürlich auch die großen, tollen Spiele hat er ja dann gekriegt, die
ja,
so also, richtig schön schlecht ausgegangen
ja, sind. Ja, 6-0, Sieg gegen HSC, ja, HSC scheißegal,
fast
beiden,
schon.
Aber die anderen beiden, und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ja.
Also das Problem für mich ist halt echt einfach, also bei Niklas Natsch, da habe ich halt wirklich eine positive Entwicklung wahrgenommen im Laufe der Saison. Ich habe wirklich gesehen, dass der halt stärker geworden ist, halt ein besseres Spiel macht. Dass diese Sicht, die fehlt mir bei Rankic. Wahrscheinlich ist es genauso, wie du gesagt hast, in der letzten Saison, da war der einer, wo du gedacht hast, wow, und der reißt ja so ein bisschen alles an sich, der macht das richtig gut. Jetzt kommt er kaum noch zum Einsatz, weil er stärkere Leute vor sich hat. Und wenn er dann da ist, dann verblasst seine Leistung gegen das, was er halt von den anderen gewohnt, bis sie da standardmäßig spielen. Und deswegen ist das wahrscheinlich so, dass er in meinem Kopf einfach da halt die schlechte Position abbekommen hat.
Das Tor war, glaube ich, das 1-0, die 1-0-Führung gegen St. Pauli. Also auch ein wichtiges Tor. Es wird nicht so irgendwie, hat das 6-0 gegen HSC gemacht zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber das war auch ein wichtiges Tor. Ich sehe das genau umgekehrt wie du,
witzigerweise.
Derbe für gefreut für ihn,
dass er das gemacht hat.
Ja, absolut. Ist einfach ein grundsympathischer Typ eigentlich,
ja.
der am meisten
glaube ich, mit der aktuellen Situation. Ich glaube, der ist mit, könnte ich mir vorstellen, dass er einer der unzufriedensten im Kader ist. Mhm. Aber gut, was willst du machen? Es ist einfach schwer. Du musst immer 100% im Training geben und vielleicht. Ich
würde aber auch echt ungern auf ihn verzichten.
Ja, 100%. Ich meine,
das ist das Problem bei allen, die wir jetzt besprechen. Wir haben also eine bockstarke Mannschaft. Also da jemanden gehen zu lassen, da ist Adrian Lenz halt schon einer, der.
Ja, gut, der hat einfach nie
der hat auf der Bank wenig gesessen. Gemacht, genau. Der hat halt wenig wehgetan und trotzdem fühlt sich ein bisschen verkehrt an, ihn gehen zu lassen. Aber alle, die wir jetzt halt aufzählen, die halt irgendwie wichtige Spielpositionen schon hatten, da irgendeinen gehen lassen zu wollen, das ist. Völlig falsch.
Ja.
In jeglicher Hinsicht. Kopfmäßig völlig falsch. Und das gilt halt für Rankic genauso wie für Nudge, genauso viel wie für alle anderen,
nächsten, die jetzt gleich kommen. Jetzt kommt die neue Kategorie, die heißt Konstant. Mhm. Können wir vielleicht auch noch drüber reden. Der erste ist vielleicht schon der kontroverse in dieser Kategorie.
Das denke ich auch schon. Und ich überlege mir schon die ganze Zeit, für ihn habe ich gar keine richtige Kategorie gerade da auf dem Zettel stehen, muss ich sagen.
Ja, wir können, ich kann dir sagen, was, wie ich wahrscheinlich auch viele abholen werde mit dieser Meinung.
Da bin ich gespannt.
Nikel Tuklu. Also wie gesagt, das hat nichts zu bedeuten, dass der jetzt irgendwie schlechter als der nächste ist oder besser oder so.
Ich finde konstant grundsympathisch. Das können wir auch, ist schon
ich einer übrigens,
meiner liebsten Spieler auf dem Platz irgendwie
immer. Ich bin übrigens von der Liste, ich gehe wie immer bei Transfermarkt, gehe ich da immer hoch und runter und kontrolliere nochmal bei Kicker, weil Transfermarkt hat eigentlich die besseren Leistungsdaten, weil Landespokal ist beim Kicker nicht drin und dann gucke ich immer so, wer drin ist. Wenn ich jemand vergessen habe, tut es mir natürlich hoch leid, aber ich hoffe, dass alle drin sind.
Pure Absicht.
Genau. Nikel Tuklu, 15 Einsätze, 916 Minuten, 2 Tore, 2 Vorlagen, 3 gelbe Karten, 4 Einwechslungen, 3 Auswechslungen.
Das ist schon eine harte Nummer, ne? 15 Einsätze, 916 Minuten. Wir erinnern uns, Nikola Zinac, der hat auch 15 Einsätze gehabt mit 325 Minuten.
Also einfach mal,
ja genau, das ist dreifache an Zeit auf dem Platz gewesen. Zu Recht auch. Also Nikel Tuklu, also konstant ist irgendwie so gefühlt für mich komplett das falsche Wort. Wenn ich an Nikel Tuklu denke, dann denke ich halt an Achterbahn, ehrlich gesagt. Dann denke ich halt so, das geht hier gerade so dermaßen hoch und runter mit ihm. Ich finde das so sehr schwierig, dass er in dieser Kategorie gerade drin ist. Ich habe Spiele von ihm gesehen, wo ich denke, der müsste doch jetzt gesetzt sein als Stammspieler. Der müsste einfach jedes Spiel auf den Platz gelassen werden. Und dann in der Woche drauf spielt er halt so, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, wer bringt so einen Menschen auf den Platz? Ne? Das ist ein ganz, ganz schräger Charakter auf der Stelle. Aber insgesamt bringt der Mann halt wirklich gute Leistungen, so ist es nicht. Aber dann hast du auch wieder Spiele, die einfach total diskussionswürdig sind.
Ja.
Deswegen finde ich konstant halt echt so die verkehrte Kategorie.
Ja, vielleicht gute Leistung, aber wäre dann vielleicht auch besser, meinst du?
Ja, gute Leistung, aber ja.
Aber
ja.
Auch viele schlechte. Oder aber inkonstant. Oder ja, ich weiß nicht, ich hab ihn extra bei konstant reingenommen, weil ich finde eigentlich, dass er. Ja, also konstant ist ja häufig auch jemand, der nicht unbedingt erste Elf ist. Also eher erweiterter Kreis. Eher so der erste Einwechselspieler oder einer, der reinrotiert, wenn andere verletzt sind. So. Und ich finde, Tuklu hat eher einen Sprung nach vorne gemacht als einen zurück. Also Tuklu hat sowieso, ich glaube, Achterbahn trifft es, wenn man so seine Karriere beim SV so trifft, ganz gut. Weil ich weiß noch, wir haben ihn geholt, David Rosoget sagte, absoluter Wunschspieler. Dann hat er in der Vorbereitung unfassbar schlecht gespielt. Hat dann etwas gebraucht, um die Saison reinzukommen. War dann gefühlt 5, 6, 10 Spiele bester Spieler auf Platz.
Ja.
Und dann genau wieder abgebaut.
Mega Einbruch.
Ja. Deswegen, das trifft ganz gut. Und jetzt, letzte Saison, war es auch eher zweite Geige. Jetzt ist er eigentlich eine sehr interessante Ergänzung er ist ja Innenverteidiger, spielt, hat seine besten Spiele auf Rechtsverteidiger gemacht. Ich finde die Kritik an ihm als Innenverteidiger ein bisschen unfair, muss ich ehrlicherweise sagen. Er ist kein Spreckelmeier, er ist kein Fädel. Nee. Da würde ich definitiv mitgehen. Ich habe aber mehr gute Leistungen oder konstante Leistungen auf der Innenverteidigerposition gesehen als schlechte. Ich habe auch gehört, dass das Flensburg-Spiel auf seine Kappe gehen soll, was ich auch hart finde. Ich habe die Highlights angeguckt, da sehe ich jetzt ehrlicherweise kein individuelles Versagen von Nikel Tuklu, sondern eher ein defensives Kollektivversagen. Und daher fand ich das mit Konstant gut. Ich würde damit aber auch mitgehen, gute Leistungen. Aber zum Beispiel, wenn ich sagen würde, als Rechtsverteidiger, ne, er ist er war genau der richtige Spieler für dieses 0-2 gegen Oldenburg. Domröse ist da verletzt ausgefallen
oder krank ausgefallen kurzfristig. Ich fand, Tuklu hat in der ersten Halbzeit trotz einer wahrscheinlich angeschlagenen Verletzung in der ersten Minute beim ersten Zweikampf eine überragende erste Halbzeit gespielt. Ich hätte natürlich trotzdem gerade für die zweite Halbzeit, aber vielleicht auch nicht, haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, so ein Domröse hätte dem Ganzen vielleicht für mehr Entlastung gesorgt. Allerdings wäre das vielleicht dann auch wieder eine Einladung gewesen, die Ecke zu bespielen gewesen. Aber deswegen, das war sein Spiel. Der hat auch als Rechtsverteidiger gegen Werder Bremen seine zwei Tore gemacht, die hier draufstehen. Ich finde trotzdem, dass er jemand ist, wenn jemand ausgewechselt wird und es kommt ein Nikel Tuklu rein, sag ich nicht, oh Gott, nee, ach, alles schlimm.
Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil, weil Nikel Tuklu hat was Sprecklmeier und Fedel, deswegen auch Sprecklmeier noch ein bisschen mehr, so ein bisschen vermissen lassen. Ich finde, mit Nikel Tuklu kommt immer so ein bisschen Kreativität ins Spiel. Also das ist halt auch einer, der halt plötzlich steht da vorne und macht das Ding halt einfach noch. Ja, aus dem Nichts heraus so einer, der halt auch mal eben quer auf dem ganz anderen Ende des Spielfelds steht und da das ganze Spiel noch mal ein bisschen auf links ziehen kann. Und das finde ich halt durchweg auch sympathisch. Das sind aber natürlich auch
solche Situationen. Drang, den er immer bringt, ja.
Ja, das sind aber auch solche Situationen, die halt diese Achterbahnfahrt dann so ein bisschen mitbeschreiben. Dann ist er natürlich vorne und funktioniert das halt nicht. Dann fehlt er halt auf hinterer Position. Und dann muss er sich sowas auch ankreiden lassen. Deswegen,
ja, klar, das stimmt schon.
Lass uns gute Leistung aber sagen, da kann ich mit leben.
Okay, finde ich okay. Habe ich gar kein Problem mit. So, dann haben wir als Nächsten hier drin stehen Daniel Haritonov.
Ja.
Auch ein Charakter, der ähnlich ist wie, wie Tuklu. Also, ich würde ihn noch konstanter nehmen, definitiv.
Definitiv.
Weil er spielt etwas unauffälliger. Er bringt aber quasi.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Ja. Weil das ist halt echt so genau, dass du unauffälliger sagst und Daniel Haritonov. Ja, richtig, sicher, den haben wir ja auch noch. Also, weil das klingt jetzt, das ist überhaupt nicht niederschätzend oder sowas. Das heißt gar nicht, ja, absolut nicht. Daniel Haritonov
war ein
sehr, sehr guter Spieler.
Ja.
Aber also gefühlt habe ich Daniel Haritonov gar nicht erlebt. Ich meine, das heißt ja nicht, dass er einen schlechten Job macht, ganz im Gegenteil. Nee, als
Verteidiger
aber,
generell eigentlich ein gutes.
Ja, ja, genau. Merkmal. Aber das ist halt so, wo du denkst, hä, ja, sicher ist Daniel Haritonov auch dabei, aber wenn ich jetzt aus dem Nichts irgendwie die Mannschaft aufzählen müsste, dann wäre der jetzt nicht unter den Top 10, die ich als erstes aufzählen würde.
Ja, und dabei hat er 18 Einsätze gehabt, 726 Minuten, 2 Vorlagen, 5 gelbe Karten, 11 Einwechslungen und 5 Auswechslungen.
Na komm, hier mit 3 Einsätzen, aber 200 Minuten weniger gespielt als Tuklu.
Ja, ist halt einer, der definitiv noch eher als einer von der Bank kommt. Aber dann wahrscheinlich einer ist, der. Warte mal, wie viele Einwechslungen waren es? 11 Einwechslungen, okay. 5 Auswechslungen. Ja, gut, er hat eigentlich. Ja, die Auswechslungen waren dann vielleicht auch mal zur Halbzeit oder sowas.
18 waren es. Ich wollte gerade sagen, 15 waren es. Bei dem ist einmal ein und ausgewechselt worden.
Ja, ja, klar. Krass gewesen, aber nee. Nee, aber ich finde auch, er bringt gerade sein Potenzial, was so Flanken angeht, was vielleicht Standard,
ich glaube, Standard tritt er nicht. Standardspieler, auf jeden Fall.
Ja, 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 aber das ist nämlich auch, habe ich auch gedacht gerade, aber ich habe überlegt, Standard tritt er, glaube ich, nicht, aber er tritt gute lange Bälle, er macht gute Flanken.
Der breitet gut Standards vor und sowas alles, und der ist halt derjenige, der auch die Einwürfe macht und sowas.
Das kann, ja, das also stimmt, das, ja, da würde ich auch mitgehen.
Haritonov ist auch eine sichere und wichtige Bank, nochmal, daraus herausgemünzt halt auch, dass mir der Name überhaupt nicht präsent ist. Zeigt es halt wirklich, dass er halt nur konstant gute Leistung ergibt, dass man sich nicht Sorgen machen muss, oh Gott, was geht da daneben? Oder auf der anderen Seite dann natürlich negativ zu sehen, er hat jetzt auch nicht die positiven Rausreißer nach oben, wo man jetzt sagt, boah, da hat er sich aber in den Spielen so richtig mega hervorgetan. Ich erinnere mich tatsächlich an ein, zwei Spielsituationen, wo wir noch gesagt haben, hier Haritonov, mega gut, dass er da ist.
Ja.
Aber es verblasst halt so im Gesamtkader so ein bisschen, spricht aber dafür, dass er einfach eine konstant gute Leistung gemacht hat.
Ja, ich war auch so einer, der in der ersten Saison eher auf und ab war.
Ja.
In der zweiten Saison, glaube ich, am meisten gespielt hat.
Ja, und aber da ist er mir auch wirklich noch positiver aufgefallen.
Ja, ich weiß,
also positiv im Sinne von, also da habe ich ihn mehr im Kopf gehabt.
Da muss er auch mehr offensiv gespielt haben.
Ja, ja, ich glaube auch.
Ich glaube, er spielt ja auf der gleichen Position wie Tobi Misner. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir letzte Saison mehr mit Harry als mit Tobi gespielt haben.
Gegen Tobi Misner spielt ja jeder defensiv. Ne?
Also. Ja, deswegen, also das, Ich finde das schon, auch wenn du ihn reinbringst, das kann so einem Spiel auch nochmal eine andere Nummer geben. Was du bei Natsch vielleicht so ein bisschen hast, trotz weniger Spielzeit, habe ich eher bei Harry. Dass du den, wenn du den für Misner bringst oder mal für einen Offensiven von mir aus auch, dass du dann jemanden hast, der dann auch mal die gefährliche Flanke bringt, die dann in der 90. Minute dann eingeköpft wird. Sowas. Ja. Gut, aber ne, konstant. Ist auch ein wichtiger Kaderspieler, wie du schon sagtest. Auch einer für die erste oder zweite Einwechslung, wenn er denn nicht von Anfang an spielt. Aber hat auch viele. 5 Auswechslungen sind ja auch schon mal Er ist dann auch da, wenn jemand verletzt ist oder nicht ganz fit oder gesperrt oder wie auch immer. Ne? Deswegen. Ja gut, ich sehe gerade, ich wollte mit Nickel Tuklu schon kontrovers starten, aber jetzt haben wir die Kontroverse, den kontroversen Namen eigentlich.
Für mich das nicht.
Für mich ja auch nicht, das hätte ich ja nicht hereingenommen. Das ist Mika Stuhlmacher. Mika Stuhlmacher, 21 Einsätze, 792 Minuten, 3 Tore, 2 Vorlagen, 13 Einwechslungen und 7 Auswechslungen.
Ja, konstant.
Konstant, also ja, ich würde also sagen.
Das tut mir leid, auch wenn das nicht alle in unserer Stadion-Nachbarschaft vielleicht gerne hören, aber er macht eine konstant gute Leistung. Natürlich ist auch da halt mal so ein bisschen eine bessere Leistung, ein bisschen eine schlechte Leistung. Insgesamt aber ein verlässlicher Charakter. Keiner, den ich irgendwann schon vor Platz schmeißen wollte und keiner, nachdem ich gebettelt habe, dass er unbedingt auf den Platz muss.
Nee, er ist halt so einer, ich glaube, bei einer 100% fitten, ausgespielten ersten Elf wird er wahrscheinlich nicht spielen.
Genau.
Aber, ne, 3 Tore und 2 Vorlagen.
Aber der kann gut eine Lücke schließen.
Ja, richtig, genau. Ist halt so ein Ding. Ich glaube, die Tore hätten schon mehr sein müssen. Das ist halt so ein Ding. Das habe ich im Podcast, glaube ich, gesagt. Aber auf jeden Fall schon im Stadion. Von seinen 10 Aktionen sind 7 gut und 3 schlecht. Und die 3 schlechten bleiben in Erinnerung, weil das bei ihm immer so. Manchmal sind sie extrem, allein aufs Tor zu laufen und dann irgendwie den Ball nicht vernünftig kontrolliert aufs Tor bringen. Bleibt dann hängen. Aber so der gute Pass vielleicht ins Mittelfeld, der dann entweder nichts wird oder dann daraus dann das Tor wird, der wird dann nicht gesehen. Ich finde auch, er und Domröse funktionieren auf der rechten Seite irgendwie auch. Und so absurd es klingt, er scheint, das hat man so beim SV mal so gehört, in irgendeiner Kurzstrecke der schnellste Spieler zu sein. Ich gehe mal von aus, von 100 Meter wird man da wohl messen oder 50 oder so, keine Ahnung.
Auf 11 Metern ist er einfach der
schnellste. Genau, ein Schritt.
Nur 2 Schritte. Ja. Ja.
Nee, und du denkst ja halt so, ja, Domröse ist doch auf rechts so der schnell, und dann hast du dann aber jemanden, der quasi so lange Beine hat wie Domröse Körpergröße, ja, dann macht er halt die Meters gut, so, ne? Nee, deswegen, ich mag Stuhlmacher auch Entwicklung, wie gesagt, auch besser, finde ich, gerade im Vergleich zur letzten Saison, wo er gefühlt mehr gespielt hat, aber irgendwie seine Rolle jetzt im Team die bessere ist.
Ja.
Eigentlich ja als Sechser gekommen, jetzt in der Vorbereitung als Außenspieler, auch Außenspieler mehr, war glaube ich auch bei vorigen Stationen eher Außenspieler. Von daher, ich bin aber auf die Restrunde gespannt. Das ist jetzt was sich natürlich weiter beweisen muss über allen diesen Leuten.
Ja.
Ja. Dass da zumindest nichts verschlechtert werden darf. So, also ich sag mal, wenn du weniger spielst und verletzt bist, so Niklas Natsch, der, glaube ich, wird es in der Restrunde ein bisschen schwerer haben, gerade wenn er aus einer Verletzung kommt. Ich weiß auch nicht genau mehr, was es war. Ich glaube, bei Goldenstein war es irgendwie eine Schulterverletzung. Bei ihm, glaube ich, eine Muskelverletzung oder Knieverletzung, irgendwas. Das ist halt so eine Sache. Wenn du halt Trainingslager plus Vorbereitung verpasst, wirst du halt als jemand, der sowieso nicht von Anfang an gesetzt war, natürlich schwierig haben. Das ist natürlich Fakt. Ja. Gut. Ja, beim letzten habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, war ihn da reinzunehmen. Ich hätte ihn auch in der Kategorie, okay, ich sehe gerade die Kategorie, die ich hier nachnehmen wollte, wichtige Stütze, die kommt erst als letztes, oder als vorletztes.
Oh ja, und wichtige Stütze hast du noch, ja, okay. Genau.
Deswegen, da hätte ich ihn sonst auch mit reingepackt, weil
ja, faszinierend, also ich habe jetzt gerade bei Konstant nämlich auch noch überlegt, ob er da halt so perfekt reinpasst, weil er ja dann nicht so immer das glückliche Füßchen hat, um das Türchen noch zu machen, sage ich jetzt mal. Und in Sicherheit 8 Tore gemacht. Da sage ich so, okay, ein Stürmer mit 8 Toren und 4 Vorlagen kannst du auch schlecht kritisieren, dass er halt nicht vernünftig gespielt hat.
Geht natürlich.
Von daher ist er unter Konstant auf jeden Fall richtig, habe ich
gedacht. Es geht natürlich um Simon Engelmann.
Ja.
22 Einsätze, 678 Minuten und da 12 Scorer zu sammeln, das ist schon Wahnsinn. 8 Tore, 4 Vorlagen, wie du richtig sagtest. Eine gelbe Karte, 21 Einwechslungen und eine Auswechslung. Und die eine Auswechslung, das war gegen Oldenburg. Da haben wir es mal mit 2 Stürmer probiert. Haben wir dann gelassen danach. Aber ja, was natürlich nicht halten soll, hat er im Podcast, glaube ich, auch gesagt, er und Ulbo wollen gerne mal zusammenspielen oder wollen gerne mal wieder zusammenspielen. Das wird dann hoffentlich auch besser funktionieren oder wie auch immer. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber logisch.
Wenn wir irgendwann 12 Punkte vor sind, können sie machen, was sie wollen.
Ja, ich glaube eigentlich schon, ich fände es auch schön, wenn es funktioniert, weil wenn du eine taktische Variante reinbringen kannst, ist es eigentlich generell immer besser, weil dann kann sich der Gegner nicht so gut auf dich einstellen. Aber gut. Ja, ich habe konstant genommen, weil eigentlich du kriegst genau das, was du erwartet hast, so von Simon Engelmann. Also ich habe ja schon Schlimmstes erwartet, ehrlich gesagt. So, das habe ich ja auch schon im Podcast öfter mal gesagt, dass ich eigentlich gedacht habe, aha, jetzt ist Meppen auf einmal gut genug für ihn. Aber er liefert, er zeigt genau das, was angekündigt wurde. Er ist derjenige, der nicht von Anfang an unbedingt immer spielt. Er ist derjenige, der 45 bis, also sagen wir 20 bis, oder ja, 20 bis 45 Minuten macht und da dann halt meins auch liefert. Und das ist einfach genau das, was du haben willst. So. Du willst halt auch mal dieses, das habe ich bei Tuglu und Harry Tonov gesagt, bei ihm ist es noch klarer, diese Scorer auf Minuten, auf die kommt ein Julian Ulbricht zum Beispiel nicht. Also das ist schon stark. Er hat zwar auch, absurderweise hätten es noch 2-3 Tore mehr sein könnten, weil ab und zu ist es dann so, dass dann auch so ein Tor verdöselt wird. So. Und klar, das ist halt so, wie man als SV Meppen nicht sagen kann, wir gewinnen jedes Spiel, kann nicht ein Stürmer sagen, ich mache jedes Tor rein. Aber ja, und da muss ich meinen Hut vorziehen. Das habe ich, wenn man mir das am Anfang der Saison gesagt hätte, oder als die Verpflichtung bekannt gegeben worden ist, hätte ich damit nicht gerechnet, dass das so eine gute Leistung ist. Ja. Von daher, wichtige Stütze oder konstant, kann man da vielleicht noch drüber nachdenken oder in die Kommentare schreiben, wie auch immer, wie ihr das wollt. Da schwanke ich auch immer noch mit mir. Ich habe es jetzt bei konstant drin gelassen, weil ich glaube auch ehrlich gesagt, weil ich bei wichtigen Stützen so viele habe, dass ich da dann auch gesagt habe, komm, dann aufgrund der Fülle kommst du dann halt in konstant.
Okay.
Aber ich habe es ja hoffentlich einigermaßen gut erklärt. Gut, wichtige Schütze, können wir vorziehen oder wollen wir jetzt die Führungsspieler machen?
Die Führungsspieler sind eigentlich wichtiger als die
eigentlich schon, Schützen, ne? Das geht Hand in Hand. Ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan, gerade was so Neuzugänge angeht. Die will ich nicht unbedingt als Führungsspieler reinmachen, habe aber trotzdem zwei reingenommen.
Ja, deswegen würde ich halt, ich würde trotzdem die wichtigen Schützen erstmal die Führungsspieler dann.
Gut, ist kein Problem. Wie gesagt, das ist keine Wertung, ich schätze mal auch, also ist schon eine Wertung irgendwie, zumindest bei uns. Ich gehe auch stark davon aus, dass manche bei wichtigen Stützen mehr Minuten gemacht haben als bei Führungsspieler. Aber ich habe so einfach so vom Gefühl her, wer so Jonas Fedel, Spoiler, ist bei Führungsspieler, weil der ist Kapitän. Ja, und so, wo ich das Gefühl zumindest habe, dass, dass da auf dem Platz oder in der Kabine oder wie auch immer, dass da so eine kleine, ja, dass die da halt ein bisschen mehr sagen oder an die sich mehr Leute wenden können als andere Spieler. Wie gesagt, ist aber auch nicht böse. Gerade junge Spieler nehme ich dann ein bisschen mehr raus. Die müssen nicht Führungsspieler logischerweise sein. Das ist nicht deren Aufgabe. Neuzugänge, es ist eigentlich nicht die Aufgabe. Aber wie spoiler ich schon mal, habe ich ja gerade schon, ein paar sind reingekommen. Gut, wichtige Stützen. Dominik Domröse. 19 Einsätze, 1641 Minuten, ein Tor, 8 Vorlagen, 3 gelbe Karten, eine Einwechslung und 7 Auswechslungen.
Alter, wichtige Stütze, Dominik Domröse. Jetzt fehlt uns die richtige Kategorie, finde ich irgendwie. Weil, nein, Dominik Domröse ist kein Führungsspieler im klassischen Sinne. Aber wichtige Stütze klingt für mich zu schwach für das,
was er macht. Okay, ich habe kurz Angst gehabt, wie wir jetzt harmonisch aus dieser Diskussion rauskommen.
es klingt für mich zu schwach für das, was er getan hat.
Aber was ist denn an wichtige Stütze zu schwach?
Ja, wichtige Stütze klingt halt so, ja, der ist halt wichtig.
Ohne ihn damit geht die
Führungsspieler ihr Spiel machen können.
Nee, wichtige Stütze für das ganze Team
heißt das. Oh ja, aber wichtig, also Stütze klingt halt, Stütze ist so ein Hilfsbegriff.
Weißt du,
ja,
aber ohne eine Stütze bricht doch was zusammen, so denke ich mir das, oder?
Ja, also
ja, gut.
Wichtiger Spieler.
Okay, ja, gut. Wichtiger Spieler. Wichtiger
Spieler,
Ich tue mich gerade echt schwer mit der Stütze.
Das Stütze ist also das.
Okay.
Ja, das ist für mich
gerade. Zum ersten Mal, weil wir jetzt nach 5-6 Rückblicken wird jetzt ist, aufgebrochen.
Ja, warum auch immer, weil ich finde halt.
Ist
halt
ja auch grad, in Ordnung.
Ja, ich finde halt, es wird Dominik Domröse gerade. Okay, nee, warte. Der nächste ist Tobi Mister. Ja, okay, wir lassen Stütze einfach stehen. Ja, ist richtig.
Ja, weil Dominik Domröse ist quasi der Spieler, wo du dir irgendwie fast am meisten Sorgen machst, wenn du sagst, der fällt raus. Weil du denkst so, scheiße, so eine Art Spielertyp haben wir im Kader einfach nicht. Einen
kreativen, schnellen, flinken, treffsicheren Fuß.
Ja, treffsicher nicht, aber
treffsicher im
Vorlagen.
Sinne, also für die Pässe.
Ja, so jemand, das Standard-Tor für den SV ist, zur Grundlinie langlaufen, querlegen, Ulbricht grätscht ein. Und der Typ, der das querlegt, ist Dominik Domröse.
So
zu 90%
ist
der Fälle.
So ist es.
Genau. Ich glaube, müsste mit 8 Vorlagen wahrscheinlich auch Mr. Vorlagengeber
Vorlagen-King sein.
Ja, kann man gut ich glaube, zusammen mit noch einem anderen.
6 Vorlagen
sehe ich. 6 sehe ich da. 8 Vorlagen, ja, dann ist wohl Platz 1. Ja. Oh, 7 Vorlagen, kommt auch noch einer in der wichtigen Stütze. Aber ne, das ist schon sehr
wichtig. Okay, wundert auch keinen, wenn ich
das jetzt
schon sehe. Wahnsinn.
Die wichtige Stütze.
Ehrlich, ich lese die Namen gerade und tue mich richtig schwer mit der Begrifflichkeit gerade.
Weiß ich nicht.
Crazy. Stütze finde ich gerade richtig schwierig.
Wir müssen da noch mal ran. Wenn ihr
also wichtige, um das mal eben zu sagen, wichtige Stütze ist die in Anführungsstrichen zweitwichtigste Kategorie, ein Millimeter hinter Führungsspieler. Also so, ja, so genau. Ist wichtige Stütze jetzt gerade anzusehen. Ja,
genau, so ist es.
Auch wenn sich die Begrifflichkeit
nicht, für mich gar nicht so anfühlt. Nicht mal hinter Führungsspieler, sondern neben, den, ja. Neben daneben.
Stützen es ist, die Führungsspieler.
Ein Domröse würde ich jetzt, stell dir vor, Domröse wäre Kapitän. Könntest du dir das vorstellen?
Nee. Aber dafür ist lies es mal gemeint. Weitere Namen vor, dann kann ich mir vorstellen tatsächlich noch.
Beim nächsten könnte ich mir das tatsächlich vorstellen.
Richtig, genau.
Ja, ja, deswegen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, ich glaube, Tobi ist ehrlich gesagt der Nächste auf der Liste, ist, glaube ich, nicht viel älter als Domröse.
Ich jetzt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist Tobi, also
Tobi
von der Person her.
Wolltest du noch was zu Dominik Domröse sagen? Bisschen zu wenig über ihn gesprochen
absolut eigentlich. Absolut wichtige Stütze auf dem Platz.
Wirklich, da gehe ich nicht mit. Das ist mir zu lasch.
ist wirklich ein irrsinnig wichtiger Spieler. Spielt der nicht, fühlt sich irgendwie schon falsch an. Man hat immer schon so ein bisschen Sorge, ob das denn heute auch wohl alles so klappt, wenn Domröse nicht irgendwie spielen kann. Man macht sich auch immer sofort Sorgen, wenn er hinfällt, ja. Gegrätscht wird, wie auch immer. Das zeigt halt, welche Bedeutung er fürs Spiel hat. Gleiches gilt halt für Überleitung.
Und das Tobi Misner. Ja, sorry. Das Witzige, Dominik Domröse, Rechtsverteidiger.
Ja.
Sei auch nochmal dazu gesagt. Man denkt ja immer, oh ja, hier der krasse Offensivakteur ist häufig vorne,
ja.
Aber auch einer, der hinten aufräumen kann. Auch einer, der in Absprache mit zum Beispiel einem Mika Stuhlmacher, glaube ich, auch ganz gut koordinieren kann, wo auf dem Platz er gerade zu sein
ist. Ein Spielaufbauer. Das ist ein ganz astreiner Spielaufbauer. Ist
Chancenkreierer. So ja. Einer, der weiß, wo er stehen muss, wo er hinpassen muss, wo er reinrennen muss.
Ja.
Aber das Tortreffen, das muss er noch ein bisschen besser machen. Ein Tor ist auch so ein bisschen, fühlt sich zu wenig an. Und jedes Mal, wenn du denkst, er läuft das Tor zu und er geht da knapp daneben, denkst du, oh Mann, warum? Ey, dem hätte ich doch jetzt mal gegönnt.
Ehrlich, genau. Kommen wir deswegen zu jemandem, der das Tor gar nicht getroffen hat?
Tobi Misner, genau.
Tobi Misner.
Tobi Misner ist auch so ein bisschen der Unsung-Hero der Hauptrunde, würde ich sagen.
Aber hallo. Das ist also Tobi Misner hat uns mehr als 5-mal den Arsch gerettet. Normalerweise würde man ja sagen, mehr als 1-mal den Arsch gerettet. Ja. Aber ich gehe mal raus und sage, mehr als 5-mal den Arsch gerettet. Ein Top-Spieler und der ist halt auf dem Platz so eine Rübensau und in dem im besten Sinne des Wortes. Also der bolzt sich da zurecht. Das ist derjenige, der uns halt auch in diesen Bolzkämpfen, sage ich jetzt mal, immer wieder vorne gehalten hat. Das ist ein wichtig entscheidender Spieler gewesen für das Spiel in der Regionalliga Nord. Das ist auch einer, der halt klare Ansagen macht. Der schreit sich die Leute auch in die Richtung, die er so braucht. Das ist keiner, der still und heimlich auf dem Platz steht. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, den kann ich mir sehr gut in einer Kapitänsposition vorstellen.
Das ist
keine Frage.
Ja, würde ich vielleicht sogar umswitchen, in diesem Fall sogar auch. Aber gut, ist jetzt wie es ist. Aber doch, Tobi Misner, von wichtige Stütze in Führungsspieler würde ich auch mich gar nicht gegen sträuben. So, 18 Einsätze, 1487 Minuten, drei Vorlagen, zwei gelbe Karten, 8 Auswechslungen. Also die wurde nie eingewechselt, wenn der gute Mann fit ist, sozusagen,
dann spielt er auch.
Und das ist auch so ein Ding, auch Oldenburg ist so ein Spiel, das ist so ein Derby-Man. Das ist so einer, der arbeitet sich rein, der ist, genau, muss man sich jetzt mit Cape vorstellen. Und so
schöne Superheldenpose.
Ja. Und einer, der kämpft, der rackert, der Gras frisst, der dann auch, obwohl du, was du gerade gesagt hast, Bolzplatz, 2 gelbe Karten, also den Thilo Leugers Award können wir diese Saison gar nicht mehr vergeben, so richtig. Also,
das ist ja lächerlich, ne?
Was so viele gelbe Karten angeht. Also, ja, ich glaube, 8 ist, glaube ich, so das meiste, was noch kommen könnte. Oder,
wir haben ja 2, 3 schon, die auf jeden Fall Gelbsperren hatten, von daher.
Genau, ja. Und deswegen, aber so krass viel. Also, das hatte ein
8, die hatte die
Thilo Leugers schon nach 6 später, ja. Richtig, genau, deswegen. Also da Tobi Misner, Unsung Hero im besten oder schlechtesten Sinn, ich weiß nicht 100%, wie man sagen kann. Vorlagen, auch einer, das könnte aber auch letzte Saison gewesen sein, so Chancenverwertung dann auch mal an den Außenpfosten oder so trifft, wo man denkt, ah, schade, ey, da hätte doch jetzt reingemusst, also nicht unbedingt so fürs Spiel, sondern fürs Gemüt, so, weil du gönnst ihm das auch mal, dass da
dass
mal einer reingeht, weil der ackert und arbeitet und ist immer und der vorne. Ist
aber auch
und
sowas immer mega und positiv und voll dabei bei der Mannschaft. Also der hat, ich glaube auch nicht, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass er halt nicht irgendwie, also ich glaube, das stört ihn gar nicht, dass er das Tor nicht gemacht hat, weil er immer seine beste Leistung auch für die Mannschaft bringt.
Ja.
Deswegen möge er Unsung bleiben, solange er möchte. Also auch ungesehen von allen Auswärtigen, denn der kann ruhig bei uns alt werden, der Mann.
Richtig.
Top-Typ, nicht nur wegen dem Vornamen.
Absolut, das stimmt. Nee, ich würde auch jetzt eher für Führungsspieler plädieren, obwohl ich ihn jetzt hier
bei wichtige Stütze reinkomme. Jonathan Wensing, 22 Einsätze bei 21 Ligaspielen, da muss ja halt auch ein Pokal dabei
sein. Das ist ja verrückt.
Ja. 1651 Minuten, 7 Tore, 6 Vorlagen, 2 gelbe Karten, 1 Einwechslung, 16 Auswechslungen, ja.
Ja, viel ausgewechselt tatsächlich, das ist auch so ein Ding, aber meistens immer so 80., 85., würde ich mal gucken. Oder haben wir noch.
Wenn du mich jetzt
1920 ist ja so das meiste, was US Pünd logischerweise. Das ist dann so, ich sag mal, alles. Ja, klar, da 2000 Minuten wären so das Maximum, was so aktuell wäre. Ja, gut, theoretisch, ne? Landespokal war ja auch noch Verlängerung, aber naja, trotzdem sind 1600 Minuten schon sehr viel. Ist, glaube ich, das meiste bis jetzt aktuell. Viele Auswechslungen halt in dem Sinne, ja, musst du dann vielleicht auch mal, weil du so viel Konkurrenz hast, auch mal was bringen. Aber ne, immer von Anfang an, oder eine Einwechslung, okay, aber fast immer von Anfang an.
Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich bin gerade sehr überrascht, ob der Statistik, die du ja aufgestellt hast, 7 Tore. Ja. Also dass Jonathan Wensing 1, 2, 3 Tore gemacht hat, ja, das ist mir halt auch irgendwie schier bewusst, dass das insgesamt schon 7 Dinger sind.
Freut mich so unfassbar für ihn.
Richtig, richtig gut. Ich meine, ist ein Top-Typ. Ja, Johnny macht einen richtig geilen Job da auf dem Platz, auch auf jeden Fall immer, macht auch Spaß, den Jungen zuzugucken.
Ja.
Ist gar keine Frage, aber dass er tatsächlich schon sich mit 7 Dingern belohnt hat, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Finde ich aber gut.
Klar, definitiv. Ja, ich schon, ehrlich gesagt, weil ich finde auch, dass man bei ihm so ein bisschen die krasseste Entwicklung sieht von letzter zu dieser Saison.
Jetzt ist er ein gereifter Spieler.
Genau, und jetzt sieht man es auch, jetzt ist das, was letzte Saison noch gefehlt hat. Letzte Saison war es mehr so einer der nach seiner Vertragsverlängerung, wo es am Stadion bekannt gegeben wurde, hat man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen überlegt, ja, Jonathan Wensing, nimmt man mit, so nach dem Motto. Aber ich habe im Stadion eigentlich schon gejubelt, weil ich gedacht habe, geil, das ist so einer, der kann unfassbar wichtig werden, der könnte eine richtig wichtige Stütze werden. Also einer, der eigentlich immer so den Pass vor dem letzten Pass spielt oder dann, ich glaube, nach dieser die Vertragsverlängerung war, glaube ich, noch vorletzte Saison, oder? Weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig, dass er für 2 Jahre verlängert hat oder so. Aber ne, der ist so einer, der macht so wirklich immer einen Schritt nach dem nächsten und wird immer wichtiger und ist einer, der auch sehr, sehr wichtiger Spieler für die dritte Liga sein könnte, dass der da genauso arbeiten kann wie jetzt so. Also ich glaube nicht, dass da so ein Leistungsabfall zu sehen sein könnte bei ihm. Mhm. Aber ich glaube, der macht immer einen Schritt weiter und in einem gewohnten Umfeld wie bei uns, glaube ich schon, ist das für gerade ihn sehr, sehr wichtig.
Ja, Hauptsache, das sieht auch nicht jeder. Der kann ruhig auch bei uns Ewigkeiten bleiben.
Ich habe auch überlegt, so diese Aufstiegsprämie, ne, habe ich eigentlich so gedacht, ist, glaube ich, eigentlich schon sehr, sehr gut. Weil logischerweise wollen die Jungs aufsteigen. Aber ich glaube, so eine Aufstiegsprämie könnte auch nochmal helfen, so wenn so ein Spieler wie Jonathan Wensing oder Ulbricht oder so, dann beobachtet wir von Drittligisten und die sagen, hier, komm doch zu uns. Dann könnte man ja auch sagen, ja, warte mal, ich spiele nächstes Jahr mit diesem Verein dritte Liga und diese Aufstiegsprämie nehme ich auch noch mit rein. Das ist dann vielleicht auch noch so eine Art Anreiz zu sagen, ich bleibe auf jeden Fall hier, egal ob ich nächstes Jahr dritte Liga spiele, weißt du?
Ja.
Deswegen, in dem Sinne fand ich das eigentlich dann auch total in Ordnung, diese Bekanntgabe. Obwohl ich auch erst gedacht habe, braucht man da einen Anreiz, wenn man einfach bestmöglich Fußball spielen will. Aber nee, ist schon gerade in dem Sinne, glaube ich, ganz richtig.
Gut, kommen wir zu einem. Da finde ich die Kategorie, da fehlt uns schon wieder eine. Erik Zenger.
Ich bin immer für Vorschläge offen.
Ja, also mit 10 Kategorien. Erik Zenger hat sich mit Sicherheit im Laufe der Saison zu einer wichtigen Stütze entwickelt, auf alle Fälle. Kommt aber aus dem Achterbahntal. Also deswegen bin ich ja schon halb in der Achterbahnkategorie wieder. Ich meine, jetzt ist ja da, die Kategorie konstant zu nehmen, ist ja halt auch irgendwie verkehrt, weil er ja am Anfang logischerweise nicht konstant war. Mhm. Wichtige Stütze. Er hat sich entwickelt zu einem sehr wichtigen Spieler, das stimmt, aber man kann halt nicht für die gesamte Hauptrunde bescheiden, dass er eine wichtige Stütze war, weil er da halt am Anfang so ein bisschen sehr viel Federn noch gelassen hat. Mittlerweile, ja, gucken wir die letzten 6 Wochen an, ja,
okay. Wichtige Stütze.
Ich würde für mehr gehen, ich glaube,
vielleicht bist du ein bisschen zu viel in der letzten Saison noch. Also ich kann noch mal die Zahlen nennen. Erik Zenger, 20 Einsätze, 1333 Minuten, 2 Tore, 1 Vorlage. 5 gelbe Karten, 6 Einwechslungen und 7 Auswechslungen. Ja, ich glaube, ich kann mich auch noch entsinnen an die Gespräche, so, ach, wie kann man denn einen WDF-CF gehen lassen und einen Erik Zenger behalten? Was ist das denn für ein heftiges Downgrade? Und alle sagen jetzt, Erik Zenger ist gesperrt, wir können abmelden.
Ja,
das ist halt, ne, jetzt nicht notwendigerweise die gleichen Personen, logischerweise, die das gesagt haben. Aber ne, es ist halt auch schon so, diese Sache, Entwicklung und wenn so ein Typ mal nicht die ganze Rückrunde verletzt oder immer wieder verletzt und angeschlagen ausfällt und aus einer Vereinslosigkeit kommt, sondern halt eine Vorbereitung mitmachen kann, ein Spielsystem sich entwickelt und er dann in dieses Spielsystem tatsächlich ganz gut reinpasst. Ich glaube, was du nämlich meinst, ich glaube, es stimmt schon, du hast, glaube ich, recht, so die ersten, vielleicht ist auch dieses Oldenburg-Spiel da so ein passender Zeitpunkt, dass man bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig wusste, wohin machen wir jetzt zwei Sechser, machen wir einen Sechser, was ist mit einem Ersin See hier, was ist mit einem Senga, beide zusammen oder einer mehr Sechser, mehr Achter, wie machen wir das, machen wir 4-3-3, machen wir zwei Stürmspitzen und so. Ab diesem Zeitpunkt, ob es jetzt das Oldenburg-Spiel war oder nicht, aber bis zu dem Zeitpunkt würde ich dir recht geben, da war noch nicht so ganz klar, wie setzt man einen Senga gut ein. Aber jetzt, gerade diese Sache, er ist der Sammler und sie hier ist der Jäger, ne, ein Sechser und ein Achter. Und er ist eigentlich am Ball auch so stark, dass du im Zweifel ihn auch alleine so ein bisschen für den Spielaufbau geben kannst, wenn es denn mal sein muss, wenn viel angelaufen wird. Oder halt, ich habe auch ist das Oldenburg-Spiel in Erinnerung, leider in diesem Fall das Landespokalspiel, wo er in der ersten Halbzeit schon verletzt auf dem Boden lag und gedacht habe, okay, zweite Halbzeit kommt er nicht wieder raus. Zweite Halbzeit ist er rausgekommen, lag wieder verletzt auf dem Boden, habe ich gedacht, okay, der muss raus. Hat dann 120 Minuten durchgespielt. Also auch unkaputtbar, der Mann. Unfassbar wichtig, unfassbar gut, ihn im Kader zu haben. Und ich bin mal jetzt gespannt, wie es halt im nächsten Spiel ist, wo er nicht dabei ist, ob wir da wirklich abmelden können danach oder ob wir es irgendwie kompensiert bekommen. Aber eigentlich will ich nicht auf ihn verzichten, im nächsten Spiel muss ich es.
Nee, aber das haben wir am Anfang schon gesagt, dass wir eigentlich auf keinen unserer Spieler verzichten wollen. Ich würde jetzt gerne, bevor wir über den vorletzten Spieler in dieser Kategorie reden, über den letzten Spieler der Kategorie reden, bevor wir uns über den vorletzten Spieler der Kategorie nämlich fürchterlich streiten werden, glaube ich. Mhm. Deswegen erstmal den letzten, den du aufgeschrieben hast. Und auch das ist eine harte Nummer. Ich verstehe, warum er darum steht. Ich will ihn da aber eigentlich auch nicht stehen haben. Oliver Schmidt, 18 Einsätze, ja, 1199 Minuten. Da ist er halt, ja. 11 Tore, 7 Vorlagen, 2 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte, 4 Einwechslungen, 11 Auswechslungen. Boah, Oliver Schmidt.
Wenn ich dir jetzt sage, der ist genauso wie Erik Senga, würdest du mir da zustimmen oder nicht? Also von der Entwicklung in dieser Saison?
Nur, dass er die schneller vollzogen hat, finde ich. Also Schmidt war halt viel schneller für meinen Geschmack da. Schmidt war, für mich selber, Senga, ja, wichtiger, unverzichtbarer Charakter, aber müsste ich mich jetzt entscheiden, lasse ich Senga oder Schmidt gehen? Boah, die Entscheidung möchte ich nicht treffen.
Müssen wir auch nicht.
Aber ich glaube, ich lasse Senga gehen, weil ich Schmidt einfach noch für noch wichtiger halte.
Mhm. Ja, ich meinte aber die Entwicklung. Ich kann es nämlich sagen, wie ich das meine. Das erste Spiel, das ich von ihm gesehen habe, das war das Testspiel gegen Lotte, mhm. Wo 120 Minuten, ich weiß gar nicht mehr den Ort mehr, Hochstede, war das da? War das da noch irgendwie?
Ist das nicht? Ich habe gesagt, ich weiß ja nicht, ist auch wurscht. Ja,
genau, ich war mit meinem Vater da, schöne Grüße an der Stelle, das weiß ich noch. Und da hat man Schmidt 60 Minuten lang, meine ich, halt in der zweiten Halbzeit reingebracht. Da war er noch Stürmer. Da war er die 9. Und da hat man so gedacht, ja, interessant, das zu machen. Schnell ist er, das ist er auf jeden Fall. Aber so ganz kann ich mir nicht vorstellen, wie er uns jetzt helfen soll. Dann habe ich auch noch so in Erinnerung, dass die ersten Spiele er gar nicht gespielt hat. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob er da verletzt war. Das könnte ich jetzt auch nicht, will ich jetzt auch nicht hundertprozentig ausschließen. Und deswegen hat der gute Mann etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Deswegen, ich meine, wenn man guckt, 18 Einsätze, 20 Einsätze, ja gut, so viel ist es jetzt wirklich nicht Unterschied, da wir das Senga halt schon von Anfang an da war und da die komplette Vorbereitung gebracht hat und nicht nur ein Teil davon. Finde ich schon, dass diese Achterbahnfahrt, wie du sie immer so gerne nennst, auch bei Schmidt zu sehen war. Er ist jetzt auch die letzten Wochen also deutlich stärker als Senga in Erscheinung getreten, weil er halt die Tore macht. Hast du vorgelesen, glaube ich, ne? Ja. 11 Tore, 7 ja. Vorlagen. Insgesamt der zweitbeste Scorer bei uns, oder? Zweitbeste?
Ich muss ja, mal nach dem besten Scorer,
ja. Ja, nach dem besten, aber ich habe vielleicht nur einen.
Nee, weniger.
Nee. Da drin. Und deswegen.
Ja, okay, da bin ich vielleicht bei Schmidt dann halt schon den Punkt weiter, dass ich halt den schon auf den Rest der Saison so weiter kalkuliere und wenn er da steht, dann ist er keine wichtige Stütze, sondern ist er absolut.
Absolut King
aus der Hinrunde. High Potential.
High Potential für Restrundenspieler der Hinrunde.
Ja. Genau.
Restrundenspieler der Hinrunde, genau.
Kommen wir jetzt zu dem Kollegen, wo ich sage, ich verstehe, warum du ihn da hingeschrieben hast, aber das kann ich partout einfach nicht gelten lassen, dass der aktuelle Torschützenkönig der Regionalliga Nord nur, das ist in meinem Kopf halt diese Kategorie Einstellung, nur unter wichtige Stützen steht. Julian Ulbricht mit seinen 19.
Also Spieler der Hinrunde, das kühlen wir gleich noch, ne?
Ja,
das,
mit seinen 19 Toren, 22 Einsätze, 1686 Minuten, 2 Vorlagen, 5 gelbe Karten und 16 Auswechslungen ist absoluter Führungsspieler für mich.
Ulbricht ist dann wahrscheinlich auch noch gesperrt nächstes Spiel. Ja, das ist
natürlich bitter. Ja, aber der ist, also auf jeden Fall ist der für mich absoluter Führungsspieler.
Ja, für mich nicht.
Der zieht vorne so viele Punkte für uns, der macht so viele Tore klar.
Stimme ich dir auch
zu. Und der arbeitet auch über das komplette Feld, der versucht mitzuackern. Und wenn er merkt, es läuft halt nicht, wie das gewohnte System läuft, dann versucht er das auch irgendwie aufzubrechen. Und das halte ich ihm, das rechne ich ihm hoch an. Da macht er wirklich einen guten Job, meiner Meinung nach. Und deswegen gehört er für mich eigentlich in diese Führungsspielerkategorie. Es ist schwierig. Es ist meiner Meinung nach schwierig, in der Stürmerkategorie einen Führungsspieler rauszusetzen. Denn die Aufgabe des Stürmers ist ja ganz plump, fies, salopp runtergebracht. Du wartest vorne auf den Ball und köpfst ihn einfach rein. Ja. Da hast du halt nicht so viel mit Führungspotenzial zu tun. Er macht aber halt einen absolut aktiven Stürmer, meiner Meinung nach, der halt auf das aktuelle Spielgeschehen eingeht, sich selber auch zurücknehmen kann, auch anderen den Vortritt lassen kann und wie gesagt, im größten Notfall halt sich auch den Ball von ganz hinten erarbeitet, damit er vorne eine Chance kreieren kann.
Fast alles richtig, was du gesagt hast. Ich glaube, finde nicht, dass er irgendwie das Spielsystem nochmal groß umschwenkt, wenn es mal nicht so läuft. Das sehe ich ihn nicht, ehrlich gesagt. Aber alles andere kann ich nur zustimmen. Für mich ist er kein Führungsspieler in dem Sinne, weil ich nicht sehe so, dass auf dem Platz viel Koordination von ihm kommt, so dass da viel auf oder neben dem Platz, dass da halt vielleicht auch einfach meine falsche Wahrnehmung, das will ich auch nicht hundertprozentig ausschließen, dafür ist das ja auch alles gut. Deswegen würde ich ihn da nur als besten, also ich glaube, Benny Giert 20 Tore in der Aufstiegssaison, eher 19 in der Hauptrunde. Schon ein guter Deal.
Also ich verstehe, was du gerade gesagt hast. Bin jetzt schon gespannt, wenn wir über Führungsspieler sprechen. Denn also koordinatorisch weiß ich jetzt nicht, ob die da unbedingt alle stehen müssen.
Ja gut, das können wir gleich besprechen. Ja. Zu Ulbricht noch mal eben.
Denn das ist ja die Marke, die du ihm gerade gegeben hast.
Ja. Bei Ulbricht habe ich auch noch so den kleinen Manko, 0 Tore gegen Oldenburg zum Beispiel. Ist halt auch so ein Ding, der trifft vielleicht mal dreimal und auch wichtige drei, die ersten 3 Tore sind ja dann auch wichtig, dann gegen Lübeck zum Beispiel oder wie auch immer, also nur, war jetzt nicht so, glaube ich, aber ich einfach mal rausgegriffen, schießt auch die Elfmeter und so, aber es kann auch wohl sein, dass er manchmal komplett kaltgestellt wird, was natürlich auch nicht schlimm ist, das passiert halt mal, das kann man über fast jeden Spieler wahrscheinlich sagen.
Also logischerweise gucken die anderen Mannschaften drauf
auch und denken richtig, sich,
genau. Jungs, der hat 19 Tore, klar,
müssen drei die Verteidiger, stellen, ne? 3 von 2 in Verteidiger auf ihn drauf.
Ja, genau. 3 von 2 auf ihn drauf, genau, damit er keine Chance kriegt.
Ja. Wollen wir dann erst ohne Wertung oder erst Führungsspieler?
Wir machen jetzt erst Führungsspieler, denn ohne Wertung kannst du ja, ohne das Böse auch zu meinen, das können wir relativ schnell abreißen, da können wir halt wenig
deswegen dachte ich, könnte man das...
aber dann machen wir jetzt erst die Führungsspieler, damit wir am Ende dann hier unseren Hinrundenkönig noch
küren können. Genau. Führungsspieler, Platz, also nicht Platz 1, aber als erster aufgelistet Jonas Fedel, 19 Einsätze, 1622 Minuten, 6 gelbe Karten, 1 Einwechslung und 3 Auswechslungen. Ist für mich einer, der dieser Saison auch wieder einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, wenn man so, ich sag mal, ihn reden hört, so auch Interviews und Podcasts oder was auch immer, habe ich immer so das Gefühl, dass er immer so schlechter gesprochen wird, was so Kapitänsbinde angeht, als andere. So Theo Rogers wird ja immer gesagt. Ich finde, er ist auf einer ähnlichen Stufe, ehrlich gesagt. Es war wahrscheinlich keiner, der auf dem Platz groß rumschreit. So, genau, das will man ja immer haben. Man will ja immer schreiende Leute haben, was ich auch immer schwierig finde, wenn du vor 10.000 oder 9.000, 8.000, 7.000
Leute spielst. Da muss ich nämlich eben genau, das wäre jetzt der Punkt, wo ich schon mal eingrätschen will. Also Jonas Fedel ist sogar nicht der, den ich jetzt hier von diesen 4 Unterführungsspielern jetzt noch rausgreifen würde, um das halt da Julian Ulbricht dran zu diskutieren. Aber du hast Julian Ulbricht gerade halt angekarrt, dass er halt wenig Kommunikation über den Platz walten lässt, um da halt irgendwie das Spiel zu leiten. Das ist ja aber auch was ich unserem eigentlichen Kapitän auf dem Platz auch sagen kann. Also, dass er da halt viel Kommunikation auf sich nimmt, um da das Spiel anders zu gestalten, das sehe ich halt auch nicht. Das will ich jetzt nicht als Fehler ankreiden, aber wenn das für den einen halt die Kategorie ist, zu sagen, deswegen darf er nicht bei Führungsspieler stehen, der andere deswegen aber da steht, der ja meiner Meinung nach als Kapitän da definitiv auch zurecht steht, denn der Kapitän ist ja auch Kapitän, wenn er die Kapitänsbinde nie umhat. Und da ja offenkundig einen guten Job macht, weil das Mannschaftsgefüge anscheinend ja sehr gut funktioniert, muss man dann aber vielleicht die Kategorie, der koordiniert stark auf dem Platz, halt rausnehmen. Denn es ist halt auch was ich bei ein, zwei der anderen Nächsten, die da gleich noch kommen, auch nicht sehe, dass die jetzt unbedingt sehr viel koordinatorisch da noch auf dem Platz tätig sind. Ja. Und deswegen würde ich Ulbricht da halt hinsetzen.
ich finde schon, dass die, also vielleicht willst du schon auf den nächsten drauf, weil ich finde gerade.
Nee, auf dem wäre es auch gar nicht gewesen. Also ich wäre da tatsächlich, dann sage ich jetzt aber, bei Ersin See hier, da sehe ich jetzt halt auch nicht, dass der große
Kommunikator ist er jetzt nicht
auf dem Platz. Ja, weiß ich nicht. Ich finde schon, ehrlich gesagt. Also ja, auf Platz vielleicht auch nicht, aber halt auch so jener ist, wo ich halt so das Gefühl habe, ich bin nicht bei einem Training dabei, aber ich bin halt schon eigentlich so einer, ich bin
bei ihm glaube ich halt schon, dass er einer ist, der halt auch neben dem Platz halt eine einigermaßen wichtigere Rolle einnimmt als ein Julian Ulbricht.
Das ist richtig.
Wobei, vielleicht ist halt alles gefühlte Wahrheiten,
die wir hier besprechen. Ne? Dazu nochmal, ja, genau, ist vielleicht gefühlte Wahrheiten. Und bei Julian Ulbricht, da bin ich da gar nicht böse drum. Denn wenn ich mich daran erinnere, als wir gesagt haben, wir verpflichten Julian Ulbricht, was haben wir hier diskutiert und Sorgen gehabt, dass da jetzt so ein Spieler kommt, dass der halt vielleicht mit dem Arsch das ganze Mannschaftsgefüge einreißen könnte, weil er sich so ein bisschen... Weil er sich so ein bisschen als Star halten könnte, so ein bisschen von oben drüber. Das haben wir am Anfang diskutiert.
Aber über Engelmann doch, oder
nicht? Nee, über Ulbricht auch.
Ulbricht,
glaube ich, nicht, aber kann sein. Dass wir so ein bisschen Sorgen haben, dass der halt so ein bisschen zu sehr halt für sich selbst Platz in dieser Mannschaft einnehmen will, bin ich eher positiv davon überrascht, dass er das halt genau halt nicht tut.
Ne? Ja, klar, das ist richtig.
Perfekt
in der Mannschaft. Star-Lüren, Marvin Poirier brauchen wir nicht nochmal, das ist klar. Das brauchen wir nicht
nochmal. Oder hier, wie hieß er noch, Mirko Dings?
Ja.
Babyborn.
Oh, ja, interessant. Ja, beim zweiten Mal vielleicht, ja.
Ja, natürlich beim zweiten Mal. Entschuldigung, beim ersten Mal hat er ja die Star-Allüren Gepäck bekommen, als er weggegangen ist.
Ja, genau, die zweite Liga. Ja, gut, auch viel schiefgelaufen bei ihm mit Kreuzbandriss in der Vorbereitung.
Keine Frage. Aber,
das ist alles. Ja, das sind schwankende oder vage Kategorien. Das können wahrscheinlich auch nur die Leute bestätigen oder verneinen, die halt einfach in dieser Mannschaft sind. Also bräuchten wir jetzt halt so. Insider-Ausblick aus dem Team.
Ich sag halt nur, wenn ich jetzt halt von dem Offensivpart ausgehe,
ausgehe.
Sofort.
Eine Sache noch. Wichtige Stütze ist keine schlechte Kategorie immer noch.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das habe ich ja auch so gesehen. Aber ich gucke mir den Offensivpart an. Da steht einer mit 19 Toren. Also Tügi ist ja für mich absolute Führungsspielerposition.
Also ja gut, da haben wir vielleicht auch andere Sichtweisen.
Auf
diese Kategorien so oder auf die Art eines Führungsspielers. Ist ja auch richtig. Wahrscheinlich haben wir beide Unrecht und es ist eigentlich was ganz anderes wichtig. Ja. Also einer, wer gut Uno in der Kabine spielen kann, der wird Führungsspieler.
So ist das passiert
wahrscheinlich. Deswegen hast du ja wahrscheinlich auch Torben Deters unter Führungsspieler. Der ist wahrscheinlich relativ gut im Uno in der Kabine. Ja.
Bei Torben Deters, einen noch übersprungen, aber ich nehme Torben Deters gerne rein. War ich sehr, sehr skeptisch, als er als Co-Kapitän genommen wurde, weil ich gedacht habe, A, Neuzugang finde ich immer ein bisschen schwierig, B, ja gut, Neuzugang in Anführungsstrichen bei ihm natürlich auch, ne? Also ist, glaube ich, der Neuzugang, der am wenigsten Neuzugang
ist. Oldschool-Neuzugang.
Ja, genau. Und dann finde ich aber auch, er ist gereift, er ist ja schon 29, glaube ich, ne?
Ja.
Er war noch kleines Buberle, als er weggegangen ist.
Das ist halt immer
jetzt
so.
Jetzt ist er nicht mehr Buberle.
Jetzt ist er zum Karriereende ist er wiedergekommen, so ungefähr. Der
Wahnsinn. Ey.
Genau, wenn er in die zweite Liga geschossen hat, dann darf er auch die Karriere beenden.
Ja. Wie sein Papa. Ja.
22 Einsätze, 1699 Minuten, 8 Tore, 6 Vorlagen, 3 gelbe Karten, 14 Auswechslungen. Wir haben ja auch, aber ich vor allen Dingen habe am Anfang in den ersten Folgen ja auch immer ein bisschen mehr Kritik geübt und so, wurde ja eines Besseren belehrt, auch von ihm selber, als er gesagt hat, ja, jede Minute tut mir gut und so. Da habe ich gedacht, ja, lass ihn doch erstmal fit werden, bevor du ihn 90 Minuten spielst oder bevor du ihn Startelf steckst. Weil so ist es ja nicht, dass man, klar, ein 100%-Torben Deters ist wahrscheinlich bester Spieler, sogar besser als Daniel Benke am Ball wahrscheinlich. Aber ein 60, 70, 80%-Torben Deters ist vielleicht noch nicht bereit für die Startelf. So, ne? Aber er hat gezeigt, er wurde immer besser. Er hat auch geliefert, so was Tore und Vorlagen angeht. Und ich finde auch, man konnte auch schon im allerersten Testspiel gegen Hardenberg sehen, was der für Pässe drauf hat. Ja, der hat zweite Liga gespielt und das nicht vollkommen zu Unrecht. Also zweite Liga eher weniger, aber auch immerhin Minuten gesammelt. Und Stammprofi-Akteur auf jeden Fall, das konnte man definitiv erkennen. Und ohne Verletzungen wäre es wahrscheinlich auch vielleicht in der zweiten Liga etwas besser gelaufen für ihn. Aber ja, so ist es dann halt. Und jetzt ist er bei uns und ist für mich aus dieser Rolle jetzt gar nicht mehr rauszudenken, weil immer wenn ich so, es gibt ja auch so, was der SV Meppen so ein bisschen bei Instagram postet, hier Frage der Woche, Spieltagsinterviews und so, das nehme ich auch noch immer ein bisschen mit in meine Dings mit rein. Und egal, also Fedel ist da logischerweise Kapitän immer der Erste, der redet. Aber Torben ist auch immer einer, der spricht und so. Und was der so sagt und dass er schon direkt Co-Kapitän geworden ist, spricht ja halt viel dafür, dass er ein Führungsspieler ist. Und ich finde auch, was er so sagt immer und wie er sich gibt, ja, ich, ich finde auch immer dieses auf dem Platz koordinieren und schreien immer, finde ich immer auch schwierig, weil die müssen ja Fußball spielen. Das Einzige, wo du wirklich was koordinieren kannst, ist, wenn du an der Seitenlinie bist oder bei Standards oder so. Oder halt, ne, also ich sag mal, wenn ein Angriff läuft, wenn dann Jonas Fedel hinterher läuft und sagt, hier, du musst eben da lang laufen, warte mal, kurz da rum und da und so, ne? Das ist auch
ja, schwierig so. Du musst ja schon halt immer aktiv in den eigenen einzelnen Bereichen auch immer darauf reagieren, wenn du merkst, okay, unser System funktioniert hier halt gerade nicht, weil der Gegner uns komplett ausspielt.
Ja.
Da musst du halt aktiv drauf reagieren können und da brauchst du dann halt auch schon einen, der die 2-3 Sätze gönnt, um dir dann halt die richtige Variante wieder vorzuschreiben.
Und ich glaube, da ist Torben auch einer, der da gut rein geht. Kommen wir zum nächsten. Oder willst du noch was zu Torben Dieter sagen?
Nur, dass er
sich dein bester Freund ist, bei Markov ihr euch öfter mal eine Wurstige trifft oder so.
Nee, das stimmt ja nicht. So ist ja auch nicht richtig. Wollen Sie sich übertreiben?
Nein. Aber genau, Torben, melde dich gerne, dann sprechen wir noch ein bisschen. Luis Spreckemeyer habe ich hier noch mit drin. Ja. Ist auch eher, glaube ich, einer der ruhigeren Art, um da nochmal vielleicht dich abzuholen.
So 18, ein ruhiger Führungsspieler.
Ja, ist vielleicht auch mal wichtig. 18 Einsätze, 1615 Minuten, ein Tor, zwei Vorlagen, 8 gelbe Karten. Da ist der Thilo Lörgers Award so ein halber Thilo vielleicht mit drin.
Halber Thilo.
Und ich finde, an Spreckemeyer kann man am besten seine Rolle im Team sehen, wenn er nicht dabei ist.
Ja, das stimmt.
Weil ich finde, dass am Anfang der Saison, also ich bin eigentlich großer, nee, nicht eigentlich, das framed ist schon falsch. Ich bin großer Luis Spreckemeyer-Fan. Letzte Saison habe ich gesagt, wenn wir nur einen Spieler verlängern wollen für die nächste Saison, muss es Luis Spreckemeyer sein und war dann sehr froh, dass er auch verlängert hatte. Habe auch gedacht, Jonas Fedel mag von mir aus gerne Kapitän sein. Abwehrchef ist Luis Spreckemeyer. Am Anfang der Saison habe ich noch gedacht, oh, Fedel hat ihm den Rang abgelaufen. Fedel ist beides besser geworden. Also sowohl Abwehrchef als auch Kapitän. Und Spreckemeyer, gute Leistung, die er immer gebracht hat. Trotzdem fand ich Fedel insgesamt wichtiger fürs Team als Spreckemeyer. Und das hat sich geändert, so in dem Sinne, weil Altona war es, nee, Altona hat er, glaube ich, von Anfang an gemacht, aber halt dann Flensburg und irgendein Spiel noch, wo, glaube ich, was haben wir denn hier? 18 Einsätze, immer einfach durchgespielt, der Dude. Wurde nie ausgewechselt. Ist auch so ein Bild. Das zeigt ja dann auch immer schon viel, dass dann selbst bei einem, ja, dass du selbst bei einem irgendwie 4-0, 6-0 Bremen, HSV irgendwie dann nicht aussagst, hier, der Mann braucht Pause. Nee, der kann einfach immer. Er ist halt einfach Maschine.
Maschinensucher.de.
Ja, genau. Und deswegen ist er für mich jetzt wieder und immer noch, aber er hat mit Fedel einfach den Counterpart auf der anderen Seite neben ihm. Das sind für mich diese beiden Rädchen, die jetzt besser ineinander greifen, von denen sie sich etwas mehr angeglichen haben. Letzte Saison war das Rädchen, Luis Spreckemeyer, etwas größer als das von Fedel, aber jetzt sind sie beide ungefähr auf einer Stufe. Aber eigentlich Spreckemeyer vielleicht noch ein kleines bisschen größer, weil er derjenige ist, der diese Abwehrchefrolle komplett verinnerlicht.
Na gut.
Siehst du anders oder
nee,
weißt du gar nicht,
anders. Nein. Also Luis Spreckemeyer, meiner Meinung nach wirklich wichtig für die Abwehr. Möchte ich auch nicht drauf verzichten und bitte bleiben, bis nichts mehr geht.
Am letzten habe ich mir am schwersten getan, ehrlicherweise. Ja. Das ist Ersin Şehir.
Ja, das ist halt für mich halt auch, wir haben es ja vorhin gerade schon angerissen, Ersin Şehir, nachdem wir das mit Sänger und so besprochen haben, halt auch einer, der halt eher so aus dem Achterbahngewerbe käme. Am Anfang der Saison, als er angefangen hat zu spielen, noch nicht so den guten Eindruck gelassen hat, sehr schnell dann aber steil nach oben gegangen ist. Ja. Das ist keine Frage, aber ganz am Anfang habe ich noch gedacht,
das 0-1 gegen Oldenburg geht massiv auf seine Kappe. Ja. Vielleicht war das auch so ein Lerneffekt für ihn. Oder vielleicht ist halt diese Rolle mit Senga das, was ihn so ein bisschen gerettet hat, aus der engagierten Sechserrolle zu einer noch wichtigeren und effektiveren Achterrolle.
Aber gut, kommen wir erstmal zu seinen Einsätzen. 22 Einsätze, 1865 Minuten, 3 Tore, 6 Vorlagen, 5 gelbe Karten und 6 Auswechslungen. Aktuell gesperrt. Da habe ich mir dazu geschrieben, weil ich das bei den anderen gar nicht vorgelesen, wer gesperrt ist. Gut, egal. Aber, ne? Das ist so ein Ding, da hast du recht. Braucht am Anfang, war, glaube ich, der erste Neuzugang, zumindest was so die Saison angeht. Ich war auch sehr, sehr positiv von Anfang an auf ihn, weil er sich sofort beim SV committed hat. Das Gefühl habe ich halt auch. War halt einer, der aus der Stadionkneipe nach dem Oldenburg-Spiel ein Instagram-Live-Video gemacht hat und Weiler de Gasolina gespielt hat.
Da haben wir auch das Lied, was ich bei Amazon Music runtergeladen habe. Und manchmal sind diese ganz kleinen Gesten, die dann für mich sagen, alles klar, dieser Mann ist einfach aus dieser Führungsspielerposition nicht rauszudenken. War Kapitän bei Norderstedt. Ich habe ja schon gesagt, ich tue mich bei Neuzugängen immer schwer. Deswegen habe ich mir bei ihm auch ein bisschen schwerer getan. Bei Torben habe ich das nur mit einem Auge nur so gesehen, weil er ja dieses Umfeld und alles hier schon kennt. Für Ersin war das halt neu. Und er ist aber da so reingewachsen. Auch nach Anfangsschwierigkeiten, das gebe ich dir auf jeden Fall. Aber so, wie er auf dem Platz vielleicht erst koordiniert, keine Ahnung, aber so wie er dieses Team und Spiel und alles verinnerlicht hat, trotz kleiner Anfangsschwierigkeiten, das ist, finde ich, schon beeindruckend.
Ja.
Aber ich kann auch nachvollziehen wegen Ulbricht. Von mir aus können wir ihn auch gerne mit reinnehmen. Ich sehe es halt vielleicht ein bisschen anders, aber ist ja nicht so wild. Ich habe ja mich bei Tobi Missner ja auch bekehren lassen. Von daher ist ja auch in Ordnung. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wer für euch so die Top-Führungsspieler sind. Von daher da kann ich das schon
ja
verstehen und ich lasse da auch mit
mir. Danke für die Props. Kommen wir noch schnell zu den Spielern ohne Wertung. Im wahrsten Sinne des Wortes schnell, würde ich sagen, weil die können wir halt erwähnen, aber da jetzt großartig drüber reden, macht halt bei vielen Namen halt keinen Sinn.
Ja.
Nur Oberbeck steht da ganz oben.
80 Minuten,
das ist falsch. Ein Einsatz hat er gehabt. 80 Minuten kann nicht sein, es müssten 90 gewesen sein.
Davon aus.
Wahrscheinlich sogar plus Verlängerung, plus, aber ja, das ist natürlich immer nicht
drin, ist ja ganz
klar.
Genau.
Null Spiele zu null.
Ja, das treibt bei Toltern halt immer rein. Ja, und der war beim 5-1 gegen Lübeck dabei. Also zu null Tore aus dem Spiel heraus, aber einen Elfmeter hat er gefressen.
Ja, zweite Aufzählung, Adrian Lenz, haben wir schon verabschiedet vorhin, hat auch keine Einsätze gehabt, von daher auch nicht weiter der Rede wert nochmal,
ja.
Weil wir es vorhin auch schon hatten. Jonas Goldenstein hat einen Satz in der Regionalliga gehabt mit einer Minute, 6 Einsätze in der Oberliga, da hat er 414 Minuten gespielt, eine gelbe Karte und aktuell auch verletzt.
Ja, vielleicht zu den Oberliga, ein paar der Einsätze habe ich ja auch wo gesehen. Jonas Goldenstein, ja Innenverteidiger, kann mich jetzt nicht so hundertprozentig entsinnen, dass an ein gutes Spiel, also nicht despektierlich, ich kann mich halt nicht dran erinnern, das soll nicht heißen, dass da, ich meine, 414 Minuten aus 6 Einsätze spricht schon eher für wichtiger Spieler, wenn er denn nicht verletzt war, von daher alles gut, aber da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, was da sozusagen ist. Bei Armin Muja, der jetzt danach kommt, der auch einen Einsatz in der Regionalliga hat und eine Minute, bisschen gefühlt zu wenig, weil eigentlich, also ich habe ihn ja auch beim Oberliga-Team schon öfter mal gesehen und eigentlich so letzte Saison auch öfter mal reingekommen, aber wahrscheinlich einfach aktuell auch die hohe Konkurrenz geschuldet, dass er dann die Minuten sich jetzt über die Oberliga holt. 13 Oberliga-Einsätze, 994 Minuten, 4 Tore und 3 Vorlagen. Also das ist schon sehr, sehr manierlich, wie er sich da anstellt. Ja, gerade auch aus der U19 rausgekommen. Ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Talent, der, wenn er einen Schritt immer weiter vor den anderen macht und nicht versucht, irgendwie was zu überspringen, weil dann der Berater, falls er einen hat, sagt, hier, da dritte Liga ist gar kein Problem. Ich kenne dann noch so den einen oder anderen, der jetzt bei Holthausen Biene spielt, Junior Kone zum Beispiel, der hat, glaube ich, von seinem Berater das Höchste vom Himmel versprochen bekommen und hat dann leider ja einen kleinen Karriereknick gehabt. Von daher, da sollte Muja vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch ein ganz bodenständiger Typ. Ich sehe ihn immer sehr gerne spielen, weil das feine Füßchen hat er definitiv. Henrik Wittrock, der nächste
U19-Spieler. Ein Name, der nur erste Herren Liga-Schauer oder erste Herren Mannschaftsschauer vielleicht gar nicht kennt.
Außer vielleicht mal die Vorbereitung gesehen, da hat er, glaube ich, immer mal gespielt.
Genau, tatsächlich sonst einfach ein Kollege aus der U19, da hat er auch 11 Einsätze gehabt, 3 Tore geschossen, 849 Minuten gespielt.
Eine rote Karte. Juhu, endlich mal rote Karten. Oh ja, haben wir das bei Schmidt gesagt? Gelb-rote? Ja, das ist wahrscheinlich vorgelesen. Ne?
Ja. Aber ist halt dann für unsere Mannschaft dann ansonsten nicht so weiter erwähnenswert tatsächlich.
Ja. Ja, auch einer, der erstmal U19 spielen soll, dann sich über die Oberliga oder über die zweite Mannschaft dann vielleicht so ein bisschen ranrobben kann, an die Mannschaft wahrscheinlich auch mit ins Trainingslager fährt und sowas. Das sind alles so Erfahrungen, die man mitnehmen sollte als U19-Spieler, die einem helfen, denke ich mal. Und ja, dann wird's.
Kommen wir zu Mika Herrmann, einer letzter mit einem Mini-Einsatz, sage ich jetzt mal, auch ein Regionalliga-Einsatz mit 11 Minuten, 14 Einsätze in der Oberliga gehabt, 1122 Minuten da gespielt, 3 Vorlagen, eine gelbe Karte geholt. Mika Herrmann, wie gesagt, einmal dabei gewesen dann kurz.
Die Bring, glaube ich.
Ja, aber auch sonst nicht weiter erwähnenswert. Anders als die beiden Kollegen, die jetzt kommen, die den gleichen Nachnamen tragen, die zum Dix, die so ein bisschen mehr noch das Regionalligaspiel dann mit beschrieben haben. Lasse Zumdijk hat immerhin 6 Einsätze gehabt mit 110 Minuten Laufzeit, eine Vorlage und 2 gelbe Karten gezogen. 8 Einsätze in der Oberliga gehabt, 675 Minuten gespielt und ein Tor gemacht. Und Malte Zumdijk war zumindest 3-mal dabei. Insgesamt 24 Minuten, 11 Einsätze, aber auch in der Oberliga. 879 Minuten, 2 Tore, 2 Vorlagen, 4 gelbe Karten. Also die Zumdijks halt schon so mit, zumindest mit 2-10
ja. in der Regionalliga-Mannschaft
drin. Ja, da hat man so ein bisschen das Gefühl, und das ist vielleicht auch unfair, weil man denkt immer an Luca Prass und denkt so, ja, warum, die können doch sofort von der U19 komplett durchstarten und so. Ja, bei einem funktioniert das vielleicht mal. Ja. Aber das ist halt so, ja, Lennart Kahl spielt Champions League bei Bayern. Ja, gut.
Man darf vielleicht auch nicht vergessen, wir können ja auch froh sein, die Leute, die da halt so als Goldnuggets dann ausgebildet werden, die sind ja nicht nur interessant für den SV Meppen. Denn da gibt es ja halt durchaus auch
welche, Kiel,
die da auch schon die A-Jugend und die U19-Mannschaften, wie auch immer, alles beobachten,
ja,
um sie dann nicht direkt wegzuklauen. Nicht? Das ist ja nun halt vielleicht auch mal der Fall. Aber das sind halt unsere Spiele,
die wir gehabt haben. Das wollte ich gerade sagen noch. Man hat so ein bisschen, Lasse Zumdijk ist ja vor allen Dingen derjenige, Malte Zumdijk war ja der als erstes von den beiden Zumdijks so ein bisschen die Einsatzzeiten bekommen hat. Und dann hatte letzte Saison Lasse mehr Zeit gekriegt. Aber dann musste dann auch ein bisschen sich zurücknehmen zum Ende der Hinrunde. Und das ist eigentlich auch so dieses Entwicklungstempo. Man darf nicht immer erwarten, dass da immer so ein Luca Prasse sofort komplett durchstartet. Man muss den Jungs Zeit geben. Das darf man auch nicht irgendwie mit Druck machen und sagen, ja, hier, der muss jetzt aber dringend mal spielen, wenn es mal nicht gut läuft. Weil gerade das kann für so einen 19-, 20-Jährigen, 21-Jährigen vielleicht auch mal ein bisschen schwierig sein, wenn es dann halt du da gar nichts für kannst. Aber dann hast du so ein Spiel, wo du mal 20 Minuten spielst, du verstolperst vielleicht den einen oder anderen Ball und dann geht dieses Raunen, dieses berühmte Rauschen durchs Emsland-Stadion, was jungen Spielern immer wunderbar hilft, wenn es mal nicht so gut läuft. Von daher da vielleicht der ein oder andere Zuschauer sich immer auch ein bisschen zurückhalten, was sowas angeht. Aber ja, deswegen, dass die halt ihre Zeit in der Oberliga, in der immerhin eine Liga unter der Regionalliga kriegen und da auch gute Leistung zeigen, also ja,
ne, zeigt 2 Tore, deutlich, 2
Vorlagen, Vorlage,
Tore.
Ja, eben, genau. Und langsam, aber sicher sich in den erweiterten Kreis der ersten Mannschaft reinarbeiten. Von daher alles gut. Freue ich mich drauf.
Ja, so viel zu den Einschätzungen der einzelnen Spieler. Bleibt noch eine Sache auf dem Zettel, die du durchaus freigelassen hast. Spieler der Hinrunde.
Lukas, willst du als erstes?
Hauptrunde.
Ja, ich weiß nicht. Ich muss auch, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich bin eigentlich schon mit der Meinung reingegangen, zu wissen. Aber es sind so viele, ehrlich gesagt. Deswegen, ich möchte mich aber gerne festlegen, weil man muss sich auch mal festlegen. Man kann nicht immer sagen, ja, ist ein Teamsport.
Genau, dann will ich jetzt auch einen Namen nur hören. Ich mache es nämlich genauso. Das Problem ist einfach, ich unterschreibe das zu 100%. Diese ganze Mannschaft, die da steht, die spielt so kompakt, so solide, so gut. Und gerade unsere Startelf, unsere Standardelf, die wir jetzt auch gerade kategorisiert haben, wo wir uns ja auch wirklich hier und da echt gerangelt haben und schwer getan haben, da sieht man, was für eine großartige Qualität da ist. Es funktioniert ohne jeden Einzelnen davon nicht. Ja. Wenn einer davon wegbricht, auch wenn wir einen reinschieben, der kann das gut stützen an der Stelle tatsächlich. Aber man merkt immer, dass man einen gewissen Qualitätsverlust da hat. Das heißt, man muss sagen, da haben wir halt eine Basismannschaft, die so bockenstark ist, dass wir jetzt nur aus eigenem Gusto, würde ich jetzt so sagen, aus eigenem Gemüt gerade jetzt herausnehmen, wo wir sagen, ja, das ist der für mich, der die Hauptrunde so ein bisschen bisher gestaltet hat. Und deswegen wird auch kein anderer Name neben dem von uns beiden jeweils erwähnt, würde ich jetzt sagen, weil sonst fängst du mich an, den zweiten, dritten, vierten
Namen reinzuwerfen. Ja, das wollte ich schon. Ich wollte mich rechtfertigen
sofort. Genau. Und das wird nämlich nicht gemacht. Es wird jetzt ein Name gesagt und dann kannst du noch mal begründen, warum du ihn gesagt hast, ohne einen anderen Spieler da in den Ring zu ziehen. Und dann ist gut gewesen.
Ja. Also ich soll anfangen direkt.
Soll ich? Dann nach langem Überlegen und mir selber schwer tun, sage ich jetzt, weil er für mich einfach eine Ausgeburt ist von Kraft, von Schnelligkeit, von Kreativität, von Flexibilität und von frischem, neuen, modernen Fußball, der da reingebracht wird, der halt uns in vielen Situationen viel geholfen hat, Oliver Issa-Schmidt.
Ja, hab ich schon gedacht, dass du den nimmst, ja. Ja, zum Glück nimmst du ihn mir nicht weg, weil ich hätte ihn nicht genannt, obwohl ich alles unterschreibe, was du gesagt hast und er auch eine sehr, sehr gute Wahl ist. Ich schwanke immer noch zwischen Zweien und auch zu dem, was wir gesagt haben, auch was ich, in diesem Podcast, also in dieser Folge jetzt gesagt haben. Als du jetzt noch gesagt hast, die Hauptrunde geprägt, eigentlich, ja,
Ich nehme Louis Spreckelmeier.
Natürlich, der Fanboy.
Ja.
Ist ja auch gut.
Ist, ist
auch
eigentlich so ein bisschen auch so ein Underdog, aber ich habe auch so ein kleines Fable ja für Verteidiger und so. Ich mag ja den, so ein 2-0 gegen Oldenburg auswärts, wo man einfach keine gegnerische Torchance zulässt. Eigentlich auch super geil. Oder geiler fast schon, auch wenn es natürlich Quatsch ist auf Tabellen und Torverhältnis sieht, als so ein 6-0 gegen den HSC. Weil du hast da also so ein ganz anderes Feeling, gehst du aus so einem Spiel raus und so. Aber ja. Gut. Ich habe vor diesem Podcast eigentlich den anderen favorisiert, aber gut, vielleicht
wird der Dame, Spieler.
Der Dame wird ja jetzt nicht mehr.
Vielleicht wird der Spieler der Rückrunde.
Kannst du mir gleich noch sagen, wenn wir das Mikro ausgemacht haben?
Okay, alles klar.
Ja, aber du hast schon recht, verdient hätten es ganz, ganz viele gehabt. Und vielleicht haben wir auch ein paar Spieler viel zu wenig gesprochen, zu schlecht besprochen. Da könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar zulassen, wer eurer Spieler der Hauptrunde ist, auf wen der SV Meppen nicht verzichten kann und warum wir Unrecht haben. Oder könnt auch gerne sagen, ihr habt recht, ist auch in Ordnung.
Können wir uns auch mal freuen. Ja, genau.
Auch mal, ja, so ist ja nicht, dass dann immer nur Kritik unter Folgen hagelt. Von daher, das ist eigentlich immer sehr harmonisch unter unseren Folgen und da freue ich mich auch über jeden Kommentar. Und auch nochmal danke für 2025 an jede Hörerin und jeden Hörer, der die Zeit mit uns verbracht hat, so ein bisschen.
Wir hoffen, wir haben euch
jeden Kommentar. Genau,
schön, wenn ihr mit uns interagiert, da freuen wir uns ja auch immer besonders.
Kommen auch immer gerne so, ich sag mal, unter meinen Spieltagsberichten, sag ich jetzt mal, wird ja auch immer fleißig und gut diskutiert. Und das freut mich dann auch immer, wenn es dann angebracht ist, gibt es dann auch den einen oder anderen Kommentar, wo wir manche Sachen kann man auch einfach mal so stehen lassen. Das ist dann auch in Ordnung. Von daher dann. Aber ich lese das natürlich alles.
An der Stelle auch nochmal danke an all diejenigen, die uns eine Spende haben zukommen lassen. Denn ich werde ja auch nicht müde, mal wieder zu sagen, dass das hier ein reines Fanprojekt ist, das wir halt natürlich auch nicht werbebasiert irgendwie haben, sondern halt auf eigene Tasche liegen haben. Also danke für jeden einzelnen Sponsor, der uns da geholfen hat in 2025. Ja. Und der zarte Hinweis darauf, dass 2026 begonnen hat und wir auch weiterhin dankbar sein werden für jeden Einzelnen, der es tut. Bevor wir die Folge jetzt abschließen, möchte ich einen ganz lieben Gruß aussenden an die Podcast-Kollegen von Espresso und Bier, in erster Linie jetzt an den Gubbel. Recht herzliche Grüße und herzlichen Glückwunsch zum Gubbelchen.
Ja. Also es gibt
herzlichen Glückwunsch.
Im Podcaster-Universum Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch dazu, in der schöne Kennenlernzeit und
nehmt euch auch die Zeit. Und,
auch von mir natürlich auch. Stimmt. Das, schön, dass du das sagst. Das war, glaube ich, die vorletzte oder drittletzte Folge, genau, wo er das bekannt gegeben hatte. Das freut auch von mir auch alles Gute. Dann sei auch nochmal zugesagt, ich glaube, Julian Ulbricht und die Lara Ulbricht sind auch
Eltern geworden.
Da sei auch einen herzlichen Glückwunsch ausgesprochen. Also die Podcast-Familie wird größer und die SV-Familie wird auch größer. Wobei SV-Familie wird ja auch bei dem Podcast größer. Wir gehören ja alle zum erweiterten SV-Kreis.
Von daher. Schon.
Deswegen Espresso und Bier, genau. Danke auch. Glückwunsch auch so. Nicht danke auch. Aber danke ja von mir aus auch danke.
Dann war das unser Hauptrundenrückblick, ich wollte schon wieder hinrunden sagen.
Hauptrundenrückblick,
das ist wirklich schwer, ja.
Ich hoffe, ich schreibe das nicht auch noch falsch in den Text.
Einen gibt's hier, aber Zeta und Mordio.
Was für Dinge?
Mordor? Ärger. Mordor. Ja, dann schmeißen wir den Ring ins Feuer. das war's erstmal. Wir schauen, wann wir uns wieder hören. Die Einladung ist ja ausgesprochen in erster Linie an den Mann, der beim Einkauf ist, aber halt natürlich auch unsere Helden, ja, die wir jetzt vielleicht beide nochmal am Ende hervorgehoben haben, sollen sich angesprochen fühlen.
Falls irgendjemand Lust hat, vom SV
eine
Folge aufzunehmen.
Ja, leider Instagram. Lukas Benjamin haben wir abgemacht, dass wir erst am Ende der Saison, weil dann gibt es ja dann auch erst das Bier, weil wir aufgestiegen sind.
Aber, ich aber auch
da gut. Nageln wir ihn noch drauf fest.
Ja.
Mal gucken, ob wir dann halt eine Talkshow-Folge noch hinkriegen jetzt. Wir haben ja noch 6 Wochen, 8 Wochen, bis die ersten vernünftigen Spiele
wieder besprochen werden. Torben hat kein Instagram, glaube ich. Das ist immer schwer dann
weiß ich nicht, aber er hört uns dann.
Wursttheke dann.
Kriegt er, sagt er, so eine Wursttheke.
Ja, Spaß.
Es steht ja auch noch ein Interview aus an einen Namensvetter von mir, der jetzt halt, falls er uns zugehört hat, nochmal böse erinnert wird. Das heißt, da kommen wir vielleicht jetzt dann auch nochmal auf dich zu und gucken, ob wir die nächsten Wochen nochmal füllen können mit dir.
Wenn er Zeit hat,
selbstverständlich. Ansonsten wird er in Handschellen vorgeführt.
Ja, da hast du ja halt Mittel und Wege.
ganz genau. Wir gucken mal, aber ich bin sicher, dass das vielleicht auch noch passieren könnte und irgendwas wird vielleicht noch passieren. Ja. Irgendwas kommt noch, bevor wir die ersten Spieltage.
Ich tue mich immer ein bisschen schwer, Leute auf Instagram immer anzuschreiben, weil
Ja, man will den ja auch nicht Keks geben. Deswegen versuche ich auch immer, die aktiv einzuladen, ja, weil das irgendwie der einfache Weg ist. Wenn die auch auf uns zukommen, dann würden wir uns halt.
Gibt ja bestimmt auch Leute, die weder Podcast hören noch gerne da irgendwie sprechen. Von daher ist das auch alles in Ordnung.
Ich meine, auf so eine Art
wir haben und ja Weise auch ist zwei auch Stunden, 15 Minuten so hingekriegt.
Seine auf so diese Art und Weise ist ja auch mal die Folge mit dem Stadionbesucher in Gänge gekommen. Also auch
da, die bestgeklickte Folge, kleiner Spoiler. Ja,
Erfolg, ne?
Liebe Grüße.
Wenn es da noch irgendwelche Ideen gibt. Tragt ihr uns heran, diskutieren können wir alles.
Ja.
Dann war es das für heute. Danke fürs Zuhören, auch wenn es halt mal wieder ein bisschen ausufern da war. Bald, wenn ihr den Frauen-Podcast gehört habt, dann ist es ja wieder kürzer als letztes Mal. Ja,
aber da haben wir noch ein Spiel besprochen. Also eigentlich ist es summa summarum ungefähr gleich.
Ja, guck mal, da habe ich ja auch gut durchgehalten. Von daher, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann. Ciao.